So, herzlich willkommen zu Radio OSM Folge 27, die erste im Jahr 2014. Und dieses Mal ohne Peter. Mein Name ist Andi und neben mir sitzt Marc und...
Ja, der Michael ist hier.
Damit wäre sozusagen auch das Rätsel vom letzten Mal auch hier für den Podcast offiziell mal gelöst. Marc ist jetzt auch sozusagen mal persönlich da.
Genau.
Es ist ganz seltsam, dich mal so direkt auch mal sehen und sprechen.
Ja, genau. Wir brauchen jetzt nicht mehr über Video und Verzögerung, sondern wir machen das jetzt live.
Na, Video haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ja.
Wow, gerade mit diesen Internetverbindungen, die wir teilweise immer hatten.
Ich wollte nochmal Peter danken für das, was er in der Vergangenheit gemacht hat, hier für Radio OSM. Und anmerken, dass schwer sein wird, die teilweise sehr bissigen Kommentare von Peter gleichwertig zu ersetzen. Ich werde mir Mühe geben, aber es wird sicher schwer sein.
Wobei Peter hat ja immer noch die Gelegenheit, im Hörertalk am Ende seine Rants loszulassen.
Ja, das heißt, thematisch, ja, fangen wir mal wieder mit den News an, oder? Die erste Meldung hat den Titel Wette gewonnen und war ein Blog-Eintrag auf OSM.org. Und zwar hatte User Popeye gewettet, dass es die deutsche OSM-Community nicht schafft, in KeepRight alle beinahe Verbindungen zu überprüfen. Nicht alle, sondern 25%.
Genau.
Und das hat dann so ein bisschen Diskussion losgetreten, oder?
Ja. Ja, also die Idee war gut, fand ich. Und nur leider hat es nicht ganz gezündet. Da haben wohl einige mitgemacht, aber die Wette sagte er am Ende.
Ja, sie sind irgendwie nur für Deutschland bei 16,7% gelandet.
Also weniger.
Ja. Wobei ich auch nicht ganz verstanden habe, ob man jetzt, er hat ja die Daten aus KeepRight dazu benutzt. Mhm. Ob man da auch die beinahe Verbindungen, die aber nicht keine sind. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern im Ort so eine, du hast irgendwie die Hauptstraße, einen Zaun, einen Abgrund, der 10 Meter runter weiter geht, eine Straße weiter sozusagen. Und du denkst gar nicht, wie viele Leute da schon auf die Idee gekommen sind, die miteinander zu verbinden, weil sie sind ja so nah dran, aber ist halt nicht. So, ob KeepRight das da auch mit rein zählt, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, was ich dazu sagen kann, mir war diese Wette im Vorfeld gar nicht aufgefallen. Ich habe es erst hinterher mitgekriegt, dass es da wohl eine Aktion gab. Und von dem her, das könnte auch mit eines der Themen sein, dass die Wette nicht verloren wurde.
Also, dass zu wenig Werbung dafür gemacht wurde.
Ja. Wie gesagt, das wäre eine Vermutung meinerseits.
Ja, ich finde, so Sachen könnte man ruhig mal als Projekt des Monats machen. Vielleicht ist dann die Werbewirkung besser und es machen mehr Leute mit.
Ja, empfände ich als eine gute Idee.
Und die Leute, ich meine, die schreiben das da irgendwo auf einer Unterseite, das kriegt natürlich wirklich keiner mit. Wir haben es, glaube ich, in der Wochennotiz mal gemeldet, aber
müssen auch wir mehr Werbung dafür machen.
Wir müssen auch mehr Werbung machen.
Genau.
Also wenn ihr gute Ideen habt, meldet euch.
Kann ich nur betonen.
Wir können auch was Größeres planen, also wir sind da offen.
Ja, naja. Nächste News ist ein Blog-Eintrag von Roland, seinerseits Autor der Overpass-API. Und zwar hat er mal in seine Statistiken geschaut und festgestellt, dass die Overpass-API irgendwie langsamer geworden ist. Und er schreibt da auf blog.openstreetmap.de ja eigentlich so fast so eine Detektiv-Story, wie er dann da auf die Suche geht, was es denn liegen könnte oder so weiter. Kann man eigentlich nur mal empfehlen.
Ja, es war alles ein bisschen nebulös und auch für ihn schwierig nachzuvollziehen, was da passiert ist.
Ja, wobei es aber ganz schön erklärt. Also das finde ich
ganz gut. Ja.
War das Problem um Neujahr rum?
Ja, genau.
Genau. Ja, das hatten wir auf dem Kongress nämlich ja gemerkt.
Ah, okay. Das ist einfach langsamer
geworden. Das ist langsamer wurde, ja.
Also kann man empfehlen, wir nehmen jetzt mal die Spannung nicht vorweg oder fürs Ende.
Genau, lest selbst ein sehr spannender Artikel, der in die Tiefen, in die kleinen Tiefen der Overpass-API einführt.
Ja, dann die News aus der anderen, aus einer anderen Richtung, und zwar mal wieder ja fast eine unserer Hauptmantras oder so als Community. Und zwar dieses Mal, die Relation ist keine Kategorie. Angefangen hat das Ganze im Dezember.
Genau, es ging um das Bahnstromnetz in Deutschland, dass jemand mit sehr viel Mühe, muss man schon sagen, in Form von einer Relation zusammengefahren hatte. Es gibt aber eben ein Mantra, das da lautet, eine Relation ist keine Kategorie.
Es kam ursprünglich daher, also na, die Erfinder der Relation, ich glaube, es war hauptsächlich Frederick, oder? Und noch ein paar andere Leute, die es damals, genau. Die Idee kam ja damals von ihm, haben aber mal so eine Wiki-Seite gemacht und haben das damals gesagt, ja, anscheinend kommen ziemlich viele Leute von der Wikipedia und sind da gewohnt, alles in Kategorien einzuteilen.
Genau.
Und dann gab es da mal so diese Seite, ja nee, ist bei uns nicht so. Soll man alles über eine Query ja machen.
Genau, ja.
Wobei, lange Zeit gab es kaum eine andere Möglichkeit.
Naja, also das war halt aufwendiger. Also ja. Früher, als es die Overpass-API noch nicht gab, musstest du halt ja selber filtern, und jetzt nimmt das halt die Overpass-API mit. Okay, es gab auch die X-API und die JX-API und so weiter, die halt immer noch so langsam war. Ja, aber
diese, wir reden ja im Moment, ja, es, oder das ist eine Geschichte mit Fortsetzungen,
sag ich mal. Ja, genau, also es gab halt da diese jemand hat so voll angekündigt, man kann jetzt hier auf einen Schlag das anschauen, wenn man die Relation anschaut, genau. weil er dann sozusagen auf die OpenStreetMap-Seite diese Relation gelinkt hat. Und da ist ja jetzt seit ein paar Monaten immer rechts, dann wird das Objekt, was man gerade anschaut, angezeigt, auch genau. Mit allen Kindern bei Relationen.
Es war eine sehr schöne Karte, die man da gekriegt hat, quasi, aber das ist nicht das Ziel von irgendwelchen Tools, die wir da haben, als Entwicklungstools, um eine Karte oder irgendwas anzuzeigen von der Seite
her. Es war halt der falsche Weg, also es spricht ja nichts dagegen, irgendwie Vektordaten da anzuzeigen, aber...
Nee, das sage ich ja nicht. Aber die Ding zu missbrauchen, die Tools, um Objekt zu visualisieren, um eine Karte zu generieren.
Ich würde das aber nicht missbrauchen nennen, ich würde es brauchen nennen. Also für ihn war das nützlich und die einfachste Möglichkeit.
Naja, also du kannst auch schon in Overpass-API deine Query da eingeben.
Ja, und aber anscheinend hat er es nicht gefunden.
Ja, das ist dann wieder eine Frage der Dokumentation und
wie man das dahin auffinden, kommt. Genau.
Und du kannst ja auch bei der Overpass-API so einen Link machen, wo das alles schon mit drin, so eine Query mit drin ist, auch, dass er automatisch ausgeführt wird, und du kannst auch sogar noch viel schöner machen, weil du ja noch Web-CSS da in die Abfragebox mit reinmachen kannst und damit halt auch noch den einzelnen Dingern was, Daten, die du ausgewählt hast, auch nur einzelne Farben geben und so weiter.
Ist es denn jetzt so, dass quasi, wenn jetzt ein anderer User dieses Problem sieht, dass er die Lösung auch in diesen Forum oder so findet.
Welches Forum meinst du denn?
Ja, oder hier, also dieser Blog-Eintrag von demjenigen, der das gemacht hat.
Na, dieser Blog-Eintrag, der ist, glaube ich, sie haben halt nur ein bisschen diskutiert, ja, also jemand hat diese Relation angelegt. Ich glaube, das war auch der Mensch, der diesen Blog-Eintrag
genau.
Wo es im Org geschrieben hat. Und dann wurde halt diskutiert, das ist eigentlich nicht die schöne Lösung und das sollte man eigentlich löschen, und irgendjemand hat das dann auch gelöscht.
Ja, es war eine lange Diskussion eigentlich im Vorfeld, löschen oder nicht löschen oder wie oder was. Oder ja, also man hat eben gesehen, dass derjenige sich viel Mühe gegeben hat, die ganzen Fitzelchen und alles reinzunehmen. Aber man muss auch ganz klar sagen, so eine Monsterrelation, wie das ist für das ganze Bahnstromnetz in Deutschland, lässt sich extrem schwer pflegen. Also irgendwo wird irgendwas gesplittet oder sonst irgendwas oder editiert und dann fehlt ein Fitzelchen oder sonst irgendwas. Und das hat man auch wirklich gesehen. Also es gab im Rahmen der Diskussion Beispiele, die Leute gebracht haben, dass irgendwo ein Stück fehlt oder sonst irgendwas. Und irgendwann, wie gesagt, wird das Ding halt so groß, dass es nicht mehr zu pflegen ist. Und wenn man mit der Query von der Overpass-API, Entschuldigung, kriegt man das Ganze halt wirklich live und komplett. Und von der Seite her, ist dann irgendjemand irgendwann nach längerer Diskussion dazu hergegangen und hat's gelöscht.
Wobei man live bei der OWASP API, ja, ist es halt irgendwie 5 bis 1/2 Stunde, das siehe Blog-Eintrag von vorhin.
Ja, das würde ich aber immer noch als quasi live bezeichnen.
Wobei jetzt, also, wenn man ins Wiki, also es gibt einen Link von diesen Diskussionen, Es gibt jetzt wohl eine Karte mit Overpass-API-Aufruf. Also da kann man jetzt nachschauen.
Ja. Verlinken wir dann in den Shownotes. Es gab ja dann auch noch ein paar Fortsetzungen, haben wir ja vorhin schon angesprochen.
Es gab Fortsetzungen, genau.
2 Wochen später. Gleiches Thema, andere Relation.
Ja. Die Stolpersteine. Mal wieder. Also als Thema sozusagen.
Genau. Ja, wie wir vorher in der Diskussion gesehen oder hier in der Vorbereitung der Sendung gesehen haben, gibt es wohl einen ganzen Baum an Stolpersteinrelationen.
Also jemand hat wohl Quelle Peter.
Wir melden via Peter.
Ja, ja. Eine Relation gebaut, in der dann wieder Unterrelationen für die einzelnen Bundesländer sind und die einzelnen Städte. Und
sehr ordentlich.
So richtig baummäßig. Und das ist halt ein klarer Fall für, das kannst du über die Daten direkt machen. Also es ist auch das geht mit einer Overpass-API-Query. Also du kannst den, hast ja inzwischen halt auch benannt, also kannst du sagen, okay, nimm mal bitte die Fläche von dieser Stadt und gib mir alle Stolpersteine, die da drin sind. Ja. Und der andere Fall, Packstation, oder?
Packstation wohl, ganz aktuell. Ich habe es selber noch nicht angeguckt oder gelesen. Ich habe nur auf talk.de die Meldung gesehen, dass es wohl eine Packstationsrelation gibt. Und es ist abzusehen, was mit der passieren wird. Ja.
Also, wenn ihr sowas auch so eine spezielle Karte habt, macht, wollt, nimmt am besten die Overpass ab. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt halt einfach irgendwo nach. Entweder auf einer lokalen Mailingliste oder auf talk.de. Ich denke, da wird euch dann jeweils geholfen. Gut, nächste News. Auch wieder so in der Weihnachtszeit kam das ein bisschen hoch. Man merkt, dass wir schon länger keine Folge mehr gemacht haben. Und zwar handschriftliche Notizen. Haben wohl ein paar Leute, ist ja normal, dass man, oder in gewissen Kreisen normal, dass man zu seinen Eltern zu Weihnachten geht. Und da ist halt teilweise so, dass noch Gebiete gibt, wo nicht so viel gemappt ist, wie man es jetzt aus seiner Heimatstadt gewohnt ist oder zum Heimatort, um da ein bisschen allgemeiner zu sein. Da gab es zwei Blog-Einträge, die jeweils gesagt haben, ich ziehe jetzt einfach mal zwei Zitate raus, zum einen mal wieder was von U-Bahn-Verleih. Stift und Papier sind beim Spaziergang sozialer anerkannt, als auf die ganze Zeit auf sein Smartphone zu starren. Fand ich auch ganz witzig. Ist so. Also gerade mit den Kameras, wenn du da halt jede Hausnummer fotografierst, da schauen dich die Leute dann schon immer seltsam
an. NSA-Mitarbeiter.
du musst schon Google Speedview-Aufkleber auf dein Auto draufpappen, dann wirst du gleich gelüncht.
Naja, es gibt die OSM-Sticker ja auch. Und das andere Zitat, also man kann ja dann sozusagen zusammen mit seiner Familie dann da zum Mappen gehen und er berichtet davon, dass mit etwas Glück sich auch das OSM-Sucht dann sozusagen anstecken lässt.
Genau.
Ansonsten gab es noch einen anderen Beitrag, der sich das wieder digitaler gemacht hat, aber auch mit dem Stift. Und zwar hat er sich ein Tablet genommen, in OSM einen Screenshot gemacht und dann halt diesen Screenshot in sein Tablet-Annotierungstool geladen und dann halt da mit dem Stift so rumgezeichnet. Also das Bild, was da drin ist, fand ich auch ganz nett und wäre es eigentlich toll, wenn es auch mal eine App gibt, mit der man das vielleicht auch besser machen kann. So. Aber ich finde es halt, es geht halt so mit dem Stift das Einzeichnen geht halt einfacher, als wenn man in Vespucci oder sowas dann immer erst nochmal die Quadrate aufziehen muss und da das Ding, also da finde ich das doch einen ganz schönen Weg und dann zeige es halt dann einfach wieder in Chossen oder sonst irgendeinem Editor ab oder so.
Lange hat's gedauert, möchte ich sagen.
Ja, ja, genau.
Was hat lange gedauert?
Ja, kannst du schon selber einfällen.
Und zwar, vielleicht kennt ihr alle das Spiel Cord. Das ist so, glaube ich, mit das erste oder mit das bekannteste OSM-Game. man wird belohnt, wenn man Sachen korrigiert, einträgt. Und das hat immer schon immer wunderbar funktioniert. Ich glaube, seit ein, zwei Jahren, glaube ich, ist es schon nutzbar.
Ich weiß gar nicht, wie lange es, also groß angekündigt wurde es zur letzten Foskis.
Ja, aber ich glaube, es gibt schon ein bisschen länger.
Ja. Die erste Prototypen davon
und sonst sowas.
Genau.
Und ein Nachteil war immer, man konnte zwar sich Punkte verdienen, man konnte aufsteigen, nur leider flossen die Daten nicht zurück.
Nicht automatisiert.
Nicht automatisiert in die USM zurück, genau.
Also es gab so eine Liste, wo man das sagt, okay, das ist irgendwie, also, ja, man muss ja als andere, was ist called, nochmal kurz zusammengefasst, also sie nimmt sich so Meldungen aus KeepRite, also so, KeepRite macht ja verschiedene Analysen, auch wieder, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, mit dieser Wette, den angebundenen, nicht angebundenen Noten und Knoten und so weiter, und da haben sie ja noch vieles anderes auch drin, und sie nimmt sich da einen Teil von diesen Meldungen, die da drin sind, und zeigen die dann als, ja, Aufgaben.
Als Aufgaben.
Da an.
Es ist eigentlich eine Gamification in, an Fehlerbeseitigung innerhalb von OpenStreetMap. Also, wie kriege ich Bugs, die durch vermeintliche Bugs, die ich durch Tools gemeldet kriege, wie kriege ich diese verifiziert, ob das wirklich Bugs sind oder nicht und so weiter. Und ja.
Wobei ich würde das nicht nur als Spiel sagen, es ist auch wirklich praktisch, weil die App zeigt dir an, was in deiner Nähe gerade gefixt werden könnte. Und ich kenne kein anderes Tool, was es so schön zeigt.
Ja,
ja, also wirklich.
Klar, also Thema ist einfach.
Du hast 3 Minuten Zeit, dann ziehst du es raus. Und verdienst du deine Punkte.
Es ist halt verknüpft mit dem Spiel. Also da wird der menschliche Spieltrieb mit Sicherheit noch.
Genau. So, und was hat jetzt so lange gedauert? Genau diese Funktion, das Zurückschreiben, das automatisierte Zurückschreiben in die OSM-Datenbank. Hat sich da jemand mal technisch mehr betrachtet, was genau da passiert oder wie das funktioniert?
Na, sie haben halt.
Das Problem war schlichtweg, wie schreibe ich die Daten zurück? Weil das ist natürlich nicht Einzelpersonen, die da Sachen machen. Oder nochmal, wenn eine Aufgabe von jemand gelöst wird, wird es ja von, ich weiß nicht mehr, 2 oder 3 Personen überhaupt nochmal verifiziert, dass das die Aufgabe als gelöst betrachtet wird. Und erst dann wird es quasi als wirklich erledigt markiert. Und es ging darum, wie bringe ich die Daten dann eben wieder in die Datenbank rein.
Also in die OpenStreetMap-Datenbank.
In die OpenStreetMap-Datenbank. Und da war eben die Frage, ja, wie macht man das? Und es wird jetzt eben unter einem dedizierten Account gemacht. Wir hatten auf der Foskis letztes Jahr in Rapperswil in der Beziehung auch schon Diskussionen, nachdem es dort einen entsprechenden Code-Vortrag gegeben hat. Und
ja, das wurde ja in Rapperswil entwickelt.
Also genau. Genau. Aber wie gesagt, die Diskussionen damals waren einfach, wie bringt man es zurück in die Datenbank? Und ja, ein dedizierter Account war damals in der Diskussion auf der Foskis eben ein von vielen, sag ich mal, akzeptierter Weg gesehen, die Daten wieder zurückzuschreiben.
Hm. Wobei, also die Problematik, die ja andere Projekte haben, also gerade VMAP, die war ja, oder ist ja noch die bekannteste App, die auch zurückschreibt.
Genau.
Da muss man sich ja im Grunde nicht anmelden. Und das ist ja auch eigentlich immer unser Bedenken und um die Hürde gewesen, wo wir sagen, wer bei uns in die Datenbank schreiben will, sollte doch bitte erreichbar sein.
Nee, aber du musst dich ja auch bei Code anmelden.
Genau, und das ist jetzt, genau, habe ich
bei Code anders. Das war ja davor ja auch schon so.
Genau, bei Code kann man sich mit seinem OSM-Login anmelden oder andere Methoden.
Und was ich eben bei Code im Vergleich zur VMAP noch als großen Vorteil sehe, eine Änderung wird nicht direkt übernommen, wenn sie jemand macht, sondern es gibt eben dieses Verifikationsprinzip, dass 2 Leute diese Änderung noch
drei. Das finde ich halt auch übertrieben. 3. Also es wird reichen, wenn es ein einziger bestätigt oder sonst
irgendwas. Genau, das, ich finde auch, also das ist auch mal zu diskutieren, weil wenn du was in deine OSM-Daten änderst, dann braucht auch keiner das verifizieren. Du wirst es zwar ständig immer gefragt von Leuten, so wie verifiziert ihr das denn? Habt ihr so QS Methoden und wie macht ihr das? Und wenn ich dann sage, nö, haben wir nicht. Wenn du das änderst, ist es geändert in der Sekunde.
Ja, das, aber ich sag mal, das kommt von den Entwicklern selber, die eben selber Bedenken hatten über das Thema Gamification, dass Leute versuchen eben in diesem Spiel viele Punkte zu erreichen, indem sie blödsinnige Änderungen machen oder sonst irgendwas.
Aber ich glaube, man kann ja vielleicht mit der Zeit sehen, ob das wirklich so ist. Wobei ich glaube, das ist nicht ein Problem bei denen.
Ja, ich finde es halt schade, dass es jetzt, also ist ja fast ein Jahr, dass die Foskis, oder? Ja, okay, noch nicht, ein Dreivierteljahr mindestens, dass die Foskis Jabbertsville war, wo das auch so groß angekündigt wurde, dass es so lange gedauert hat, bis März. Das da reinkam. Und zum einen, dass sie halt auf die anderen Kritikpunkte auch nicht eingegangen sind, also dieses Dreimal zum Beispiel, aber auch sowas wie, sie nehmen ja nur einen Ausschnitt aus Keepride. Aus meiner Sicht muss da halt, es fehlt mir halt diese, die fördern halt nicht die Community, die dann sagt, okay, lass uns das alles mit reinnehmen, oder es gibt auch viele Fehler, die nicht in Keepride drin sind, und aber andere Leute raussuchen, dass sie halt sowas auch nehmen und dass sie da halt so ein generisches Ding haben, wo man es reinschieben kann. Und du hast halt wieder die, ich habe mal kurz heute Nachmittag nachgeschaut, was bei mir in der Gegend so angezeigt wurde, dann waren es halt wieder die Straßen im Ort, also geschlossene Ortsfläche, sonst irgendwas, bei denen kein Speedlimit dran war, ja, was aus meiner Sicht auch nicht hingehört. So, das sind die vermeintlichen Bugs, was du wieder sagtest. Also ich muss nicht an jede Straße in dem Ort ein Speedlimit 50 hinhängen. Aber sowas wie Öffnungszeiten meckert da halt wieder nicht an oder sowas. Das ist, wenn die falsch eingetragen sind oder überhaupt nicht eingetragen sind. Ja.
Ja, gut, ich meine, soweit ich weiß, die Software ist ja Open Source. Es steht dir frei, ja, eine neue
Open Source Instanz aufzumachen. Erst dann offiziell, ja, je nachdem, wie du Definition siehst, aber neulich hat eben einer jetzt aus dem Club zum Beispiel auch so gesagt, er hat das bei so einem Projekt mitgemacht und den ersten Commit dann in das Repository gemacht. Und dann meint er, hat dann die Antwort zurückgekommen vom Hauptentwickler, ja, dankeschön, du hast das Projekt jetzt zum richtigen Open Source Projekt gemacht, weil jetzt ist mehr als eine Person damit dabei. Und das ist, finde ich, da halt momentan so ein bisschen das Problem. Das ist halt wieder so an dieser Hochschule, was der eine Professor, der
Stefan Keller,
genau, da halt jetzt vorantreibt und immer wieder Studienarbeiten rausgibt. Und es müsste halt mehr da sein. Die müssen sich auch um die Community kümmern. So, und ohne Community ist halt ein Open Source Projekt kein Open Source Projekt. So.
Aber das ist noch schwieriger, wie so eine Software zu schreiben.
Man müsste sich halt drum kümmern. So.
Also wir allein schon jetzt mal Werbung.
Allein schon mal eine Mailingliste oder sonst irgendwas. Also da muss man sich aber auch als das gehört halt einfach dazu, wenn man sowas aufmacht.
Also, ja, aber du als Student weißt doch, gehört das zu deinem Studium dazu,
eine Community zu schaffen? Ich sehe da jetzt nicht die Aufgabe von dem Studenten, sondern schon von dem Projektmanagement, was in dem Fall halt
der Prof
ist oder seine Mitarbeiter, sonst irgendwas.
Oder vielleicht der Stammtisch, der Lokale.
Je nachdem.
Der könnte sich dem halt annehmen.
Es muss sich halt jemand daran annehmen, und ich sehe halt nicht, dass das passiert, leider.
Naja. Wobei die Voraussetzungen sind hervorragend.
Ja, sie haben
also das Projekt wartet, Server übernommen zu werden.
Da übernommen ist halt auch das, also
oder dieses Teilprojekt.
Genau,
das, ja. Verbesserungen einzuführen. Ich glaube, da würden sie sich auch nicht sträuben. Also.
Ja, muss man also halt mit Stefan mal reden.
Genau.
Ja. Vielleicht bietet die nächste Foskis die Möglichkeit
dazu. Genug Lob und Tadel.
Ja, nächste Foskis soll man das Ding gleich übernehmen. Und ja, machen wir einfach mal. Und zwar die nächste Foskis findet im März in Berlin statt, Ende März.
Mitte März soweit.
Mitte März, ja, 23. geht es, glaube ich, irgendwie los.
So war es nicht schon die Woche vor? Ich soll es eigentlich wissen. Ich bin im Programmkomitee. Ja.
Programm wurde jetzt veröffentlicht?
Genau, das Programm ist veröffentlicht. Ist öffentlich einsehbar, das Programm. Es gibt ja vorher schon immer im Programmkomitee die Möglichkeit, die Vortragseinreichung zu sehen, und bevor es veröffentlicht wird, auch meistens schon die Rohversion, sag ich mal. Und die Anmeldung ist auch offen. Ich weiß nicht, oder ist die schon fast wieder zu?
Ah, nee, nein.
Kann nicht. Nein.
Zu ist bei der Foskis nie was.
Ja, okay.
Also man kann sich anmelden.
Man kann sich anmelden,
Foskis, genau. Also vom 19. bis 21. März in Berlin.
Genau. An der Beuth-Hochschule.
Und es wird wieder stattfinden, 2-3 Tracks parallel.
Genau.
Wovon einer rein OSM-spezifisch ist. Mit leichten Einstreuungen mit auch Leuchten. Im...
Mal wieder. Waren zu wenig OSM-Eingreifungen da? Oder?
Nee, genau, nee. Umgekehrt. Also OSM reichen auch in den
GIS-Bereich. Ah, dieses Mal andersrum.
Schön. Ja. Ja, genau.
Kann man das so sagen? Also wenn man so mal drüber fliegt?
Ja, es ist bei manchen Vorträgen auch nicht 100% eindeutig.
Dann müssen die Eintragenden selber auswählen, ob sie jetzt zu dem einen oder anderen gehören? Oder?
Nee, nicht mal. Das wird durchs Programmkomitee eigentlich festgelegt. Es genau. ist manchmal auch nicht, wie gesagt, eindeutig, ob ein Vortrag jetzt in dem Bereich reinfällt oder einen anderen, weil er aus beiden Welten Themen anschneidet und so weiter.
Genau, also das heißt, 3 Tracks nebeneinander, immer 30 Minuten, wie ist das Programmschema, ist so geblieben?
Also 20 ja, plus schade. Oder 20 oder 25 plus Diskussion.
Mhm. Ja. Daneben gibt es natürlich Workshops.
Es gibt Workshops wieder.
Die aber wie immer kostenpflichtig
kostenpflichtige
sind.
Kostenpflichtige genau. Workshops.
Man muss sagen, nämlich die
finanzieren ja die
Konferenz. Finanziert sich dadurch größtenteils auch über die Workshops. Das sind Kompaktseminare, die immer vorm Rechner stattfinden. Das heißt also, es wird Schulungsräume und man kann praktisch direkt was lernen. Es sind keine theoretischen Vorträge.
Ja, Workshops sollten ja immer einen praktischen Anteil haben normalerweise.
Ja, okay, gut.
Ja. Im Allgemeinen.
Ja. Und hier stimmt es auch.
Das Anmeldeformular ist offen, habt ihr vorhin schon erwähnt. Es gibt auch eine Änderung bei den Ticketpreisen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Bei den Ticketpreisen in dem Sinne,
also für OpenStreetMap-Community-Mitglieder
war das ja schon immer kostenlos. Ja. Genau. Das heißt also, wer sich eher der OSM-Community zugehörig fühlt, der kann das eintragen.
Sein OSM-Username zum Beispiel.
Genau, sein OSM-Username. Und dann kostet der Eintritt nichts. Für alle anderen ist der ermäßigte Preis, das ist quasi in der Voranmeldung 75 Euro und der Normalpreis 120, den man auch, glaube ich, vor Ort dann bezahlen müsste.
Bin ich überfragt.
Behaupte ich jetzt einfach.
Bin ich überfragt.
Was sich wirklich geändert hat, ist die Abendveranstaltung. Der Preis der Abendveranstaltung, der war in den letzten Jahren relativ hoch.
Es war ja auch so, das war ja so als ja,
oder gewöhnlich.
Besseres Event.
Genau, gedacht, es war als genau, es war ein Event, der mit Caterer, mit Getränken, mit Saalmiete und alles, was dazugehörte. Und dieses Jahr hat der Foskis es geschafft, den Preis entsprechend zu reduzieren, auch als Einladung der Community an die Community, das Event zu besuchen. Dieses Jahr besonders muss man beachten, dass die Plätze begrenzt sind, was mit dem Saal zusammenhängt, wo das Ganze stattfinden wird. Ich habe irgendwie gehört 199 Plätze. Okay. Das heißt, wenn ihr das hört, schaut mal nach, ob ihr euch überhaupt noch anmelden könnt. Habe ich den Preis jetzt schon genannt?
Nee,
den sensationellen nicht. Preis. Das ganze Event abends mit Musik, mit Unterhaltung, Essen und ich meine Getränke.
Ach, nicht zu viel Werbung.
Für 25 Euro.
Das ist okay.
Also es zahlst du, wenn du in der Kneipe eine Pizza isst und drei Bier trinkst auch.
Ja.
Und da hast du nicht die Unterhaltung. Ich meine, professionelle Musiker werden das Ganze begleiten.
Okay, finde ich jetzt fast wieder ein bisschen übertrieben, aber naja.
Ja, ich glaube, das wird ganz, ganz nettes Event und ja.
Vielleicht noch mal ein Wort zur Erläuterung, warum man vor ein paar Jahren entschieden hat, dass die Foskis Eintrittspreise in Anführungszeichen verlangt. Für viele Leute, die die Foskis aus dem kommerziellen Bereich besuchen oder von Verwaltungen oder sowas, ist es quasi unmöglich, über Spenden so eine Konferenz beizutragen. Die kriegen das quasi nicht abgerechnet. Wohingegen, wenn sie eine Veranstaltung besuchen, die eben Eintrittspreise verlangt, dann kriegen sie das relativ einfach abgerechnet. Und deswegen hat man das damals mit eingeführt entsprechend, um ja, den Leuten die Möglichkeit geben, das ganz normal, regulär, wie wenn man sonst auf eine Messe gehen würde, das quasi einfach in ihrer Reisekostenrechnung und so weiter abrechnen zu können. Das ist der ganze Hintergrund. Aber es bleibt, wie gesagt, dabei für Community-Mitglieder aus der OSM-Community ist der Eintritt frei.
Genau. Die kleine Änderung, die dieses Jahr dann auch noch gemacht werden soll. Wir haben ja die Jahre davor schon von der Community organisiert die Videos aufgenommen von dem OSM-Track und von einigen anderen auch. Und das hatten wir bisher immer so per Mailingliste, per Hörensagen bekannt gemacht. Und dieses Jahr hätten wir das gerne. Die Idee ist, wenn man als Community da hinkommt, dass man auch Teil dieser Veranstaltung wird. Und das kann man zum Beispiel werden, indem man mithilft, die Videos aufzuzeichnen, Kamera zu bedienen, am Rechner zu sitzen, den Schnitt zu machen. Oder die Idee ist auch, so andere Sachen, die anfallen, einfach zu erledigen. Wir sind uns noch nicht ganz im Klaren, wie das Ganze ablaufen sollte. Aber wenn ihr dann mal da seid, wir werden vielleicht auch noch vorher berichten in den nächsten Folgen, könnt ihr einfach mal auf uns zukommen oder wird es irgendeine Art Punkt geben, wo man mal nachfragen kann, ob irgendwas zu tun ist oder so. Und ich finde immer, das ist immer eine ganz gute Gelegenheit, auch so ein bisschen tiefer in dieser Veranstaltung mitzuhelfen. Dann ist es auch seine Veranstaltung und ja. Wir wollen das mal ganz mal ausprobieren, ob das klappt, ob das nicht klappt. Bei anderen Veranstaltungen klappt es auch, so habe ich so gehört. Und mal schauen.
Sogar in sehr großen Veranstaltungen.
Naja, das muss man halt auch immer entsprechend organisieren und das Ding dann rum sind. Also bin mal gespannt, wie weit das klappt. Für den Videoteil soll man da jetzt schon im Vorfeld irgendwie so eine Liste machen, dass sich die Leute bei uns einfach per E-Mail mal melden, dass man die dann mal getrennt nochmal anschreiben.
Wir könnten da mal was machen.
Ja. Ich würde einfach sagen, wenn ihr
Interesse habt. Wenn das Programm steht da jetzt, das heißt, wir könnten wieder die Liste machen. Die Jahre davor hatten wir, glaube ich, so einen kleinen Terminplan, wo man sich einfach eintragen konnte.
Ja, also wir haben also das Programm nochmal im OpenStreetMap gekopiert und genau. Da gab es immer noch so Spalte, wer sich um die Kamera kümmert und um die Bildmischung. Ja.
Morgens gab es immer so eine kleine Einführung von Andi.
Ja, immer.
Also ich kann nur dazu aufrufen, traut euch. Ich habe das vor 3 Jahren oder sowas zum ersten Mal gemacht, so wo ich gesehen habe, Andi und die und Peter und Marc und so weiter waren. Genau.
Und wenn ihr schon immer mal dachtet, Zeit, warum ist das Bild so schlecht? Die Kameraführung, dann könnt ihr es einfach besser machen.
Ja, also man lernt dort und wir haben auch nicht den Anspruch, dass es professionell perfekt ist. Es macht Spaß, da im Team Sachen zu machen und so weiter. Und ja, ihr werdet auch gelernt, wie man es am besten macht und so weiter. Traut euch einfach, kann ich nur sagen. Eine weitere Änderung gegenüber dem Vorjahr, das man anmerken sollte, sonst war die Foskis ja immer ganz mitten in der Woche. Dieses Jahr hat sie sich um einen Tag verschoben. Also sonst war sie immer Dienstag bis Donnerstag. Dieses Jahr ist sie Mittwoch bis Freitag.
Was auf Wunsch von vielen OSMlern passiert ist.
Ja, genau.
Man müsste dann halt auch wirklich noch was organisieren, dass man halt so dieses Wochenende da oder auch nutzen kann und nicht alle schon am Freitag abreißen oder so.
Wobei das ist eine Frage, ob wir es hinkriegen.
Ja, das
ist Interesse halt besteht, also das kann man. Das könnt ihr euch mal vielleicht uns sagen. Oder mal in die Welt rausrufen. Zweites
Heckwochenende in Berlin.
Ja, je nachdem. Also es müsste sich halt jemand drum kümmern.
Ja.
Vor Ort und das dann halt auch entsprechend kommunizieren, weil die Leute werden dann jetzt auch langsam, ja, wenn es noch nicht getan hat, auch ihre Unterkunft
Hotel und so weiter buchen und so weiter. Genau.
Und dann muss man das natürlich auch mit reinnehmen. Ja.
Genau. Wer sonstige oder für Treffen ständen auch noch andere Räume bereit?
Also während der Veranstaltung.
Während der Veranstaltung, genau. Da müsste man sich einfach auch melden, ja. Wenn man eine Idee hat oder.
Da war ja auch in der letzten Woche jetzt, glaube ich, so ein Link zu dem entsprechenden
genau.
Diskussionsset auf der Forstmannsminister. Ja. Gut, und wir würden uns freuen, wenn die lokale Obstsystem-Community in Berlin dann noch ein bisschen.
Genau. Ich glaube, es werden noch bequeme Sofas oder Sessel gesucht.
Ah, okay.
Matthias kam auf die Idee, vielleicht so eine OSM-Lounge da zu machen. Und da wäre es auch, also ich hatte schon gedacht, diese Sitzsäcke, die wären nochmal, also wer irgendwie an Sitzsäcke rankommt und die mitbringen kann, Platz scheint da zu sein.
Okay. Soll sich dann bei Matthias melden oder
Ja, Ausrufezeichen I, Ausrufezeichen ist da mit gemeint. Also, findet man da nicht überall. So, dann Voskis-Zimmern durch, soweit.
Genau.
Dann 30C3 und sollen wir dann, ja, lassen wir doch einfach die Leute auch mit berichten, die den Workshop und den Stand da ein bisschen mitgemacht haben. Thomas, bist du da?
Ja, ich bin jetzt da. Kann man mich halbwegs verstehen?
Ja, super. Hervorragend.
Ja, wunderbar.
Ich leite einfach mal ein. Also, 23. Chaos Communication Congress hatten wir ja auch schon berichtet, was das so ist im Vorfeld in der letzten Sendung, die aber erst nach dem Kongress rauskam. und vom Aufbau her, ja, es gab Vorträge. Daneben gab es eben auch, das komplette Gebäude war ein bisschen größer und wenn man reinkam und an den ersten Stock gewechselt ist, gab es eigentlich rechts gleich die OpenStreetMap Assembly. Assembly kann man sich so vorstellen mit, ja, ich glaube, aufs Deutsch übersetzt heißt es Haufen, oder?
Ja, so Zusammenballung oder sowas ja. Würde ich es eher nennen.
Ja, es ist halt einfach so, Leute mit selben Interessen sitzen im Prinzip am einen Tisch.
Genau.
Und
wobei wir zwei Tische hatten, einen vorne ja, und einen hinten.
Genau. Und am hinteren Tisch hat sozusagen Mark das Backoffice gespielt und am vorderen Tisch,
das war unsere Aktionsfläche.
Ja, es hing ein Plakat und es waren Leute da, die Fragen beantwortet haben. Und da kommt Thomas ins Spiel. Du hattest ja irgendwie auch, ihr habt ja relativ viel Zeit am Stand verbracht, oder? Ganz ungeplant.
Ja, tatsächlich. Also ich habe es erstmal auf Anhieb am ersten Tag gar nicht gefunden und hatte irgendwie bei euch gefragt, so wo seid ihr überhaupt, ja. obwohl ihr eigentlich an einem sehr präsenten Platz wart. Und dann habe ich eigentlich kaum Vorträge gesehen tatsächlich, sondern habe mich die meiste Zeit irgendwie da aufgehalten, weil doch sehr viele Leute vorbeigekommen sind und eben interessante Fragen gestellt haben oder irgendwie interessante Projekte dabei hatten und die irgendwie nochmal was Spezifisches wissen wollten oder Leute, die halt irgendwie, also einer der Standardsprüche, der da kam, war, ich habe irgendwann mal einen Account angelegt und aber ich habe noch nie was editiert oder ich habe einmal nur was editiert und ich weiß nicht so genau. Und dann wollten die irgendwie häufiger mal hören, so was man da so machen kann. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Also es gab halt so die einfachsten Fragen, so ja, hole ich da Daten wieder raus? Aber dann kamen auch irgendwie kompliziertere Dinge, wie irgendwie es gibt diese Feinstaubsbelastungszonen. Und wie kriege ich das da irgendwie in ganz Deutschland raus und wie visualisiere ich die ganze Geschichte? Also da gab es ein sehr großes Spektrum.
Gab es auch, also mit Daten raus wahrscheinlich der Standardding wieder Overpass API?
Ja, wir haben eigentlich 4 Tage lang die ganze Zeit nur Overpass API gesagt, beziehungsweise Overpass Turbo. weil es hat einfach das Arbeiten so viel leichter gemacht, anstatt irgendwie das ganze File rauszuholen und da irgendwie erstmal die Tools rüberlaufen zu lassen, sondern man kann halt eben so viel schneller Dinge zeigen. Also es ist halt auch, Leute waren teilweise begeistert, was alles erfasst wird, weil es ist ja so in der Community, dass die meisten irgendwie so ein Steckenpferd haben und da sich in irgendein Thema sehr tief reinfuchsen und dann versuchen, das irgendwie deutschlandweit oder weltweit oder in welchem Bereich auch immer irgendwie zu kartografieren. Und dann gibt's halt natürlich diesen berühmten Hunde-Code-Beutel-Spender. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig zusammengekriegt. Aber es gibt auch Dinge wie Überwachungskameras oder ob Clubmate in dem Laden vorhanden ist. Und viele Leute waren total überrascht, dass man das alles irgendwie auf einer Karte quasi haben kann. Und waren halt überrascht, dass es zwar einmal dieses OSM-Org gibt, aber das eigentlich gar nicht die komplette Geschichte erzählt, beziehungsweise der Render-Style, den es da gibt, dass da halt viel mehr Daten noch drinstecken.
Vielleicht können wir noch ein bisschen erzählen, was wir denn da mit hatten oder aufgebaut hatten. Wir hatten nämlich zum Beispiel so einen schönen iPad-Ständer, der stand so ganz weit im Raum rein. Und ich fand, das war so ein kleiner Magnet, wo die Leute so gesehen haben, oh, guck mal, da kann man so spielen. Und da war eine OSM-Karte und so kamen auch schon, glaube ich, Leute zu uns, also zum Tisch und trauten sich dann auch mal eine Frage zu stellen.
Ja. Ja. Also ich glaube, auf dem iPad lief häufig die OpenSea-Map und also das war, da konnte ich leider immer nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, Helge, der das gemacht hatte, der saß am hinteren Tisch und ich musste immer nur so rüberwinken, ja, falls ihr Fragen dazu habt, geht mal nach hinten durch, aber manchmal liefen da auch irgendwie andere Dinge. Wir haben auch manchmal irgendwie die Unterkunftskarte so als Self-Plug da irgendwie drauf gezeigt, weil man da irgendwie schon so ein bisschen was sehen kann, was sonst auf der Standardkarte nicht drauf ist. Ansonsten kamen halt viele Leute und haben erstmal so auf diese Flyer, oder wir hatten da irgendwie noch so ein paar CDs mit von OSGeo dabei. Und wir hatten irgendwie teilweise auch noch ein Display stehen, wo irgendwelche Dinge gezeigt wurden. Und dann standen sie da und haben irgendwie geguckt und haben sich nicht so richtig getraut, den Mund aufzumachen. Und dann musste man so ein bisschen zuvorkommen und sagen so, ja, kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwas erklären? Und dann kamen meistens auch schon die Fragen raus.
Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden, die Leute anzusprechen. Ja. Am letzten Tag habt ihr dann auch noch einen Workshop gemacht sozusagen. Also, glaube ich, ja sogar ja am Tisch. Also es gab ja verschiedene Möglichkeiten, Workshops zu machen. Es gab einmal so dedizierte Workshop-Räume, wofür das Programm leider nicht so erreichbar war, weil das Wiki ja zwischendurch mal down war. aber es gab, also man musste sich ja dann einfach anders behelfen, indem man Plakate aufgehängt hat. Und genau das war ja im Prinzip am Stand. Und das habt ihr ja dann am letzten Tag auch gemacht.
Genau, wir haben das ganz spontan, glaube ich, am dritten Tag irgendwie uns überlegt, weil wir viele Leute halt gefragt hatten, macht ihr irgendwie noch einen Workshop? Und dann haben wir einfach gesagt, ja, okay, komm, wir machen einfach Tag 4, weiß ich nicht, 15 Uhr oder sowas, machen wir nochmal einen Workshop, wir stellen hier einfach mal ein Plakat hin. Und als wir uns dann irgendwie da versammelt haben, war erstmal so ein bisschen problematisch, die Tische zusammenzukriegen.
Wie viele Leute waren denn da?
Ja, genau, dann waren es, glaube ich, wir haben uns dann in so zwei Gruppen gesplittet, damit wir noch halbwegs verständlich bleiben konnten. Und ich glaube, so 40 Leute, vielleicht 45, waren insgesamt da, so zu Spitzenzeiten. Wow. Die sind dann natürlich so mit der Zeit auch wieder irgendwie verschwunden oder sind ein paar dazugekommen. Aber ich denke mal, so in der Spitze waren es so 45 Leute insgesamt. Wir hatten das eben aufgesplittet in zwei Gruppen. Ich habe dann so eher die Basics erläutert, was wird da überhaupt eingesammelt, wie wird das eingesammelt, was kann man damit machen. Und ich glaube, Peter hatte den zweiten Tisch übernommen und hat da eben mehr so zu den technischen Details, zu den Datenstrukturen, zu wie hole ich die Daten dann im Endeffekt raus, erzählt.
Ja, wir haben so einen Crashkurs gemacht, Datenstruktur, wie sieht das eigentlich aus, was ist mit was verbunden, was ist eine Relation, warum ist es keine Kategorie und wie kriege ich die Daten wieder raus und sowas. Also das ist im Prinzip das, was ihr gerade eben auch nochmal so im Crashkurs gemacht habt. Und das war wirklich interessant, wie viele Leute da in diesem eigentlich sehr technischen Level Interesse hatten.
Naja, also ich sag mal so, auf dem Kongress überrascht es mich nicht, dass die Leute auf technischem Level Interesse haben. Das war tatsächlich eine Sache, wo ich so dachte, ja, okay, die Fragen werden kommen. Was mich eher begeistert hatte, waren so die Leute, die so Volkdarf da dran gegangen sind, wo ich dachte so, oh, das ist ein Kongressbesucher, das hätte ich mir sonst wahrscheinlich nicht gedacht. Und die haben halt auch interessante Fragen gestellt und waren da auch sehr interessiert irgendwie, was wir da überhaupt machen. Und es kamen halt auch so die Standardfragen so, was unterscheidet euch eigentlich von Google Maps? So. Und das ist halt auch eine Sache, wo man bereit sein muss, das mal zu beantworten oder das mal auseinanderzunehmen. Das ist, ja klar, das war schon interessant, welche Gruppen auch da waren.
Wie lange habt ihr da die Leute bespaßt? Und
Also ich glaube, der Workshop war ungefähr eine Stunde lang. Also es war Tag 4, das war so alles schon so ein bisschen, man hat gemerkt, alles geht so langsam zu Ende. Irgendwie haben wir es noch geschafft, da irgendwie am Nachmittag des letzten Tages, dass da genug Leute anzulocken.
Das war aber mehr wie so eine umgekehrt exponentielle Kurve, weil umso später es wurde, umso weniger waren es. Und so nach einer Stunde waren irgendwie zwei Drittel weg. Aber der richtige, also bei mir waren auch noch anderthalb Stunden noch zwei Leute, die immer noch Fragen hatten. Also das hätte man durchaus, denke ich, war schon ganz gut, dass wir uns so viel Zeit
genommen haben. Ja, definitiv. Also ich, so eine meiner Motivationen, diesen Workshop auch zu machen, war, weil viele Fragen häufiger kamen. Also es gab eigentlich Fragen, die irgendwie ständig wiederholt wurden. Und es macht halt nicht so viel Sinn, mit jedem irgendwie zwei Minuten zu reden und dann irgendwie gleich mit dem nächsten reden zu müssen, weil der sonst verschwindet, weil er irgendwie keine Lust hat zu warten, sondern ich finde es halt schöner, wenn man den Leuten, die da sind, irgendwie was erklären kann, und wenn jemand eine Frage stellt, dann ist die Frage und die Antwort auch für alle da und man kann halt davon profitieren.
Ja, also ich merke schon, wir sollten das vielleicht für nächstes Jahr oder für dieses Jahr direkt planen. Direkt vielleicht am ersten, zweiten Tag.
Im ersten Zweig müssen die Leute noch ankommen oder so, also zweiter, dritter Tag.
Ja, aber wir können es versuchen. Also
zweiter oder dritter würde ich empfehlen.
Ich glaube auch, wenn man sagen würde, wir machen zwei Termine oder wir machen halt wirklich einen Termin mit Basics und noch einen Termin für irgendwie mehr Datenstruktur, mehr Visualisierung und die ganzen Geschichten, dann würde man auch selbst, glaube ich, noch genug Leute zusammenkriegen. Vielleicht irgendwie früher ankündigen, vielleicht wenn das Wiki das nächste Jahr irgendwie auch vor Ort verfügbar ist, das wäre wahrscheinlich auch ganz schön. Was ich auch schön fände, ist, wenn wir so mehr Zeug einfach mitbringen würden. Also es gab halt eigentlich so das Bestreben, dass irgendwie ein Plotter oder irgendwie Großformatdrucker kommt, der ist leider irgendwie nie angekommen.
Und das war ein bisschen schade. Das hat leider nicht geklappt, Das hat leider nicht geklappt. Aber wir arbeiten dran.
Ich dachte, das sei schon fest zugesagt.
Ja, genau. Es ist eigentlich quasi schon fest zugesagt. Der Probelauf wird auch irgendwann demnächst sein. Und da wollen wir mal gucken. Also wir haben schon quasi die Zusage schon für dieses Jahr einen größeren Plotter dahinzustellen.
Ja. Der Themenvorschlag, der da eben aber noch kam, das war das dritte Thema, das wir leider nicht behandeln konnten, das war Datenvisualisierung. Und das wäre tatsächlich was auch eigentlich an sich nochmal fast ein Workshop wert ist. Also was gibt's für Render, was gibt's für Techniken, Client-Side, Browser-Side, Server-Side, was kann ich da machen? Das wäre nochmal ein Kapitel für sich, glaube ich. Mhm.
Gut, haben wir sonst noch was zum 30C3? So, eigentlich. Ja, war toll, Fortschritte kann man sich anschauen.
Genau, das... Mir ist genauso gegangen. Ich glaube, ich habe zwei, drei Vorträge nur live vor Ort gesehen. Ja. Den Rest entweder nachts oder halt jetzt die Tage danach.
Ja. Ich muss immer noch nachschauen. Das ist halt auch immer witzig so. Du machst zwar eigentlich die Dinge, aber du schaust das dann eigentlich nicht. Ja. Also ich kann halt auch, war wahrscheinlich in so 50% von jedem Vortrag drin, aber immer nur die ersten 5 Minuten oder sowas. Ja, genau. Und dann kriegst du halt inhaltlich auch nichts mit, wenn du gerade mit was anderem beschäftigt bist, das Zeug am Laufen zu finden. Ja.
Gut. Ja, deswegen auch der Aufruf, dass möglichst viele Leute Sachen machen, dann verteilt sich es auf mehr und für der Einzelne ist weniger belastet. Das ist das Thema, das wir gerade auch für die Foskis gesagt haben.
Ja. Gut, dann nächstes Thema.
Ja, um ein Zitat von gerade eben, 30C3 aufzugreifen. Ja, warum nutzt ihr denn nicht Google? Es gab einen Talk.de und auch in der Pressemeldeliste angekündigten Artikel im Guardian. So eine große, bekannte Zeitung, sag ich mal.
Aus UK.
Aus UK, genau.
Und Titel war Why the World Needs OpenStreetMap.
Dieser Artikel fängt auch unter anderem damit an, ja, warum nutzt ihr nicht den Google und wieso wollt ihr was anderes nutzen? Ja, er legt es gut dar. In dem Artikel lässt sich auch drüber aus, Geography is big business, also da steckt viel Geld im Geo-Bereich.
Sagt man.
Wenn man sich auch ein paar Zahlen dazu anguckt, was er schreibt, Google hat eine Million, gell? Ja, genau. Ja. Wohl oder 1,5 Millionen sogar hat Google ausgegeben, um Waze zu kaufen, die Geo-Kompanie. Nokia hat Navtec gekauft vor einer Weile schon und TomTom hatte Teleatlas gekauft, also Navtec und Teleatlas waren, und das sind immer noch die zwei großen kommerziellen Kartenanbieter. Da steckt schon einiges Geld dahinter und ja.
Wobei das Witzige an diesem Artikel ist ja, der Autor hat den ja, ich glaube, einen Tag vorher veröffentlicht in seinem privaten Blog. Und ich weiß nicht, wie der Guardian drauf gekommen ist, aber auf einmal war er halt da. Er hat wohl überzeugt. Wobei man muss sagen, The Guardian ist auch, glaube ich, eine Zeitung, die sehr viel mit Open Source, Open Data sowieso verbandelt ist oder nutzt auch. Und was ich dann jetzt auch noch gelesen habe im Nachhinein, der Artikel hat auch schon positive Resonanz hervorgebracht, also sowohl in UK als auch in USA. Es scheinen die Zahlen der Mapper zu steigen, sagt diesem Artikel. Also das kann man wohl in den Statistiken sehen.
UK oder USA?
Beides.
Okay,
krass. Bei beiden. Vielleicht liegt es an der Sprache.
Okay. Was ich noch ein nettes Nebenthema an dem Artikel fand, ist ein Bild drin. Ist ein nettes Bild drin. HGVs, do not follow Satnav, steht da drauf.
Also HGVs sind
LKWs. Heavy oder? Good Vehicles, ja. Wenn man es aussprechen wird, fand ich so ein typisches Beispiel. Genau.
Das gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Also, so wo halt, also ich.
Genau.
Ich kenne zum Beispiel, sie haben in so einem Ortsteil wieder bei meinen, im Landkreis von meinen Eltern, das waren halt zwei Orte früher und die sind irgendwann halt eingemeindet worden und hatten dann eine Langgasse in einem Ortsteil und eine Langgasse in einem anderen Ortsteil. Und in Ortsteil A war halt so eine größere Firma und im anderen war auch. Und die Straße war aber halt relativ eng, sodass sich dann regelmäßig irgendwie die LKW-Fahrer dann halt verfahren haben, weil sie halt auf die eine hingegangen sind. Sie haben dann damals die Straßen umbenannt, beide. Aber halt nur was sowas mit Ebermalganer Langgasse und Großorheimer Langgasse. Ich weiß nicht mehr, ob es die zwei Namen wirklich waren. Aber das dauert halt auch wieder, bis es zurückkommt.
Ja, was er in dem Artikel auch schreibt, ist halt mit eines der Themen, was steht in den Karten drin. Also auch das Thema Einbinden von Werbung und derartige Themen ist sicher ein Thema, das man bei Google nicht wie soll ich sagen, nicht außer Acht lassen darf. Auch im Zuge mit irgendwelchen Snowden und sonst irgendwas Geschichten sind vielleicht die einen oder anderen auf gewisse Firmen ein bisschen vorsichtiger geworden in der letzten Zeit, wo eben FOSS-Systeme eine Alternative bieten würden, dass die Daten nicht so einfach abzugreifen sind.
Also ich glaube, die Argumente, die da drin stehen, die kennen wir alle.
Ja.
Also sie sind gut zusammengefasst, erreichen dadurch, denke ich, ein Riesenpublikum. Kann man ihm nur gratulieren, dem Autor.
Genau.
Vielleicht übersetzt hier noch jemand und bietet es deutschen Zeitungen an.
Ja, es ist also es ist auch unten schön erwähnt, dass es unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde, der Artikel.
Ach,
das, und dass sie ihn deswegen übernommen haben. Und, aber sie haben ein paar klar Rechtschreibfehler rausgenommen.
Okay.
Ja. Eine Korrektur aus dem Ding, ich glaube, anscheinend haben wir es gerade falsch gesagt, ein Billion Dollar ist natürlich eine Milliarde und natürlich. Nicht eine Million.
Okay,
Ich weiß auch nicht mehr, wie wir das gesagt haben. Wir können ja mal nachhören.
Ich habe wahrscheinlich eine Million gesagt, statt eine Milliarde. Ja. Stimmt. Millionen und Billionen. Der
typische.
Ja, wir stolpern.
Ich weiß auch gar nicht, ob das in UK und USA nochmal unterschiedlich ist. Also, frag mich nicht.
Da sind wir keine
Experten. Egal, genau. Deswegen machen wir einen
englischsprachigen Nächstes Thema.
Einen deutschsprachigen Podcast genau. Und keinen englischen.
Aber nachher, wenn wir das können.
Ja, Blick auf die Mailinglisten. Wieder Thema von dir.
Ja, ich habe es hingeschrieben. Es gab auf der Talk-Mailing-Liste, auf der Tagging-Mailing-Liste, den meines Erachtens seit Monaten, Jahren fast längsten Thread grad, in dem es darum ging, Tags useful for rendering of roads in poor conditions. Ein richtiger Monster-Thread für Tagging-Verhältnisse. Der über Monate jetzt, 1-2 Monate läuft.
So was warst du bisher nur von Talk.de gewohnt, oder?
Genau. da sind halt teilweise auch so Sachen rausgekommen, dass die Geschichten vielleicht in Afrika anders sind als in Deutschland oder sonst irgendwas.
Wir müssen eh schneiden.
Ich muss was trinken, sorry.
Ja, Erkältung. JP wünscht dir Gesundheit.
Na, es sind die Nachwirkungen. Ist eigentlich schon lange wieder vorbei, aber.
Der Chat sagt, es ist sowohl in UK.
Okay.
Also die Billion, meine ich.
Ja, ist schon klar. Habe ich eigentlich ein Raummikrofon?
Willst du jetzt noch die Störgeräusche aufzeichnen, damit sie rausfiltern kannst, oder was?
Nö.
Das hält nicht dran. Ist das überhaupt angeschlossen?
Ich dachte eigentlich, ja.
Peter, das sind Huster hier. Keine Rauscher.
Nee, Rauchen.
Ach, Rauchen.
Nicht Rauschen.
Ja, ich habe meinen Monitor so dunkel gestellt, weil ich Strom sparen muss.
Ja. Ich könnte dir auch mein Netzteil geben, aber...
In dem Fall kann es auch nicht brummen.
Achso, ich muss dich wieder einschalten und dann können wir weitermachen. Ja, sonst, was kam da in dem Thread so raus? Also nur, dass es unterschiedlich ist pro Land oder wie?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nicht ganz durch. Ja. Es sind teilweise viel gekommen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit gehabt, das Thema richtig zu verfolgen.
Außerdem machst du ein bisschen Werbung für die Tagging-Liste. Sie scheint ja etwas Traffic zu brauchen.
Naja.
Es muss nicht jede Mailingliste so groß sein wie Talk.de in ihren besten Zeiten, um es mal so zu formulieren. Dieses Extrem muss dann auch nicht immer sein.
Gut, das andere Thema, was du uns noch aus den Mailinglisten ausgegeben hast, ist diesmal von Talk.de und zwar Parkplatz nur für Pkw.
Ja, es gab eine, ja, nicht allzu lange, aber durchaus kräftige Diskussion Talk.de über die Nutzung der Access Tags. Vielleicht können wir da mal auch einen entsprechenden Beitrag oder sowas machen. Ich habe es nicht mehr geschafft, für diese Radio-OSM-Folge entsprechend was zusammenzustellen. Aber wie ist denn euer Meinung dazu? Ein Vorschlag war, Parkplätze, Pkw-Parkplätze zum Beispiel zu taggen als komplett als Access gleich No und Motorcycles Yes, finde ich jetzt ein bisschen.
Ja, Motorcar.
Also oder Motorcar.
Er hat Access gleich Motorcar. Hä, das ist aber ganz seltsam.
Ja.
Normalerweise hast du ja bei den Access-Tags immer so, dass das vorne als Key sozusagen, was es denn ist und danach dann Yes oder No.
Ja. Also Access gleich No heißt für mich, da darf wirklich niemand drauf. Das ist ein, aus meiner Sicht, ist das ein falsches und sich widersprechendes Tagging. Access gleich No heißt für mich, wie gesagt, wirklich, da darf niemand drauf, egal wie, wo, was. Da ist ein Zaun drumherum, da patrouilliert noch ein Wachdienst drumherum, der dich quasi erschießt, wenn du versuchst, auf das Ding drauf zu kommen.
Selbst dann wäre es einmal irgendwie noch private oder sowas, oder? Ja. Man müsste mal genau nachschauen, was denn als Access No getaggt ist.
Ja, also, wie gesagt, ich finde das in sich ein Widerspruch, wenn man Access gleich No setzt, sollte man aus meiner Sicht, also das ist meine sehr persönliche Sicht, nie machen, sondern man sollte eben ausschließen, dass für Heavy Goods Vehicle und Motorcycle und Motorcar und sonst irgendwas und Horses und lieber dann mehr Tags verwenden aus meiner Sicht, als einfach ein Access gleich No. Wie gesagt, für mich heißt es, und so habe ich es eben vor vielen Jahren in Anführungszeichen gelernt, Access gleich No heißt, niemand darf da drauf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist.
Also spontan würde ich auch sagen, Access gleich No ist nicht dafür gedacht, um es dann nachher wieder zu erlauben. Also da krümmt sich was bei mir im Hirn und ja. Ich benutze es auch eigentlich nicht so.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich glaube auch, Tools werten das dann auch entsprechend sauer aus. Aber das ist ja eine andere Diskussion. Aber im Grunde wartest du ja bis zum Ende der Diskussion und das Ergebnis, das werden wir dann in einer der nächsten Folgen verkünden.
Ja, ich glaube, sie ist inzwischen sogar eingeschlafen, die Diskussion.
Das ist echt mal. Wobei, das muss ich ja wieder sagen, das wünsche ich mir ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass wenn jemand so ein Thema aufmacht und da beteiligen sich wirklich viele Leute, dass er doch bitte zum Ende eine kleine Zusammenfassung schreibt, so was jetzt da rausgekommen ist. Ja, dann kann ich mir die erste Mail durchlesen und die ersten paar Mails und dann gehe ich zum Ende, lies mir das Ergebnis durch und dann bin ich schlauer. So muss man sich nämlich durch diese alle 30 E-Mails durchlesen. Und ich habe da auch inzwischen wenig Zeit und Lust, das zu machen. Deswegen gerade die beiden Sachen habe ich auch nicht in der Wochennotiz, weil mir das einfach zu viel Arbeit ist, da durchzugehen. Ja, das
Sollen wir dann jetzt mal die Werbeding für die Wochennotiz einschieben? Ich suche dir irgendwie Leute, habe ich gelesen.
Ja,
so in eigener Sache. Also ja. Wir haben ja hier eine gemeinsame
Redaktion. Wir plagen uns ja hier unglaublich selbst.
Wir haben ja hier die gemeinsame Redaktion, in Anführungsstrichen, mit dem Blog. Und sozusagen die Schnittmenge ist Marc, so ein bisschen organisationstechnisch.
Mhm. Genau, und vielleicht habt ihr es ja gemerkt, also derjenige, der es öfters liest, dass wir gerade immer einen Verzug von 1-2 Wochen haben. Gerade über Weihnachten und Kongress war es schon wieder mehr. Zum Glück haben wir noch gerade jemanden, der die Zeit findet, das Ganze zusammenzustellen und so weiter. Aber wir würden uns freuen, wenn ein oder zwei Personen vielleicht Lust hätten, uns da zu unterstützen. Es ist meistens so, dass die eigentlichen News schon da sind. Die sammeln wir in so einem speziellen Tool, Webtool. Und es müssen eigentlich nur diese kleinen Einzeiler geschrieben werden, das Ganze verpackt werden und das könnten dann auch schon wieder andere übernehmen. Aber gerade dieses Schreiben von den Meldungen, das braucht einfach ein bisschen Zeit, weil du musst das durchlesen, du musst noch ein bisschen querchecken und so weiter. Und ja, da hakt es gerade ein bisschen. Da würden wir uns freuen um Unterstützung. Da könnt ihr auch mal unseren Workflow kennenlernen, wie das Ganze entsteht. Ja, deswegen meldet euch einfach, schreibt uns eine E-Mail an den bekannten E-Mail-Adressen.
Welche ist es denn?
blog@openstreetmap.de zum Beispiel.
Dort kann man auch Hinweise hinschreiben
zu Themen. Eben. Das war ja gerade nicht das Problem, sondern die Sammlung ist ja da.
Genau, die Sammlung ist sogar da.
Aber man muss das halt in einen Blog-Eintrag, also in Text dann überführen. Ein bisschen nachrecherchieren und sonst irgendwas. Ich fände es ja irgendwie toll, wenn die Leute oder die Leute, die das gesehen haben, immer noch so einen kurzen Bericht für uns dann sozusagen als Einspieler bereitstellen könnten oder so. Weil wir haben ja eine andere Frequenz, da ist es auch wieder so problematisch. Ja. Aber die sollten ja zumindest ein bisschen mehr Bescheid wissen, weil auch wir kommen ja nicht dazu, alles dann zu lesen, was dann in den Dingen immer drin steht. Na, mal schauen. Experimente sind weiter möglich. Dann der nächste Block sind andere Podcasts. Kommt von dir, Marc, oder?
Ja, ich hatte gerade heute hatte jemand geschrieben, er hat andere Podcasts bzw. Radiosendungen, also was zum Hören gefunden, die sich über Kartografie oder um Kartografie gehen. Und das wollte ich einfach mal verlinken, weil das sind zwei ganz nette Geschichten. Der eine heißt Das Geschäft mit den Karten, ist auch schon etwas älter, ich glaube von Mitte letzten Jahres, geht eine Stunde und fängt an mit so Kartenverlage, geht dann über amtliche Grundkarte, behandelt dann die ganze Digitalisierung, erwähnt auch OSM und der Hauptbezugpunkt ist so Navi und Navi-Systeme. Eine Stunde kann man sich ganz nett so zwischendurch anhören.
Lief auf SWR2 wie
im Wissen. Genau, lief auf SWR2 Wissen.
Ja.
Also habt ihr alle bezahlt.
War irgendwas Neues drin oder so, was du jetzt besonders toll fandest? Oder?
Ja, also sie hatten schon viel dieses ganze Business, also im ersten 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und dann kam von der Business-Seite nämlich, oder ich glaube von diesen amtlichen Landesvermessungsämtern schon die Aussage, ja, der neue große Spieler sind ja diese Crowdsourced-Geschichten und gerade OSM haben sie dann vorgestellt. Mhm. Also, ja. Also man nimmt uns wahr. Und die andere, der andere Podcast, der lief bei NDR Info, Zeitzeichen. Und zwar geht es da um den Todestag von Charles Dierke. Und zwar ist das der, den habt ihr bestimmt schon mal gehört und den habt ihr auch alle schon kennengelernt.
Ach, das sind diese Atlasse, die man
genau, das ist dieser Dierke Schulatlas. Und das ist Zeitzeichen, das dauert, glaube ich, immer eine Viertelstunde, also recht kurzweilig und ist super interessant. Also wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, womit ihr, oder wo ihr die ersten tollen Karten gesehen habt, da könnt ihr das hören und einen kleinen Hintergrund über die Geschichte von der Entstehung des Dierke-Weltatlasses.
Karl oder Charles? Du hast ja Karl geschrieben. Weil du vorerst Charles gesagt hast.
Oh, Entschuldigung. Ja,
Karl. Geil, okay.
Karl aber ungewöhnlich mit C geschrieben.
Gut. Daneben. Wir wollen ja noch weiter.
Du möchtest noch weiter placken?
Ja, genau. Wir haben ja schon den U-Bahn-Verleih gehört heute.
Nee. Das war Thomas.
Thomas meine ich ja. Und die beiden, also U-Bahn-Verleih und Thomas, die machen auch einen Podcast, der heißt Mikrowelle und der handelt nicht nur über OSM, aber immer öfter.
Okay, was du regelmäßig tust sozusagen.
Ich, nachdem ich das jetzt rausgefunden habe, ich habe jetzt ein paar Folgen mal gehört,
ja.
Sie ranten auch ganz gerne, also wer Peter vermisst vielleicht, der kann vielleicht bei den beiden seinen Rand des Tages abholen. Ja, nur als Hinweis hier, wenn euer Podcast App leer gelaufen ist, dort findet ihr vielleicht was Nettes.
Gut, und wenn wir gerade bei dem Thema sind, U-Bahn-Verleih hat uns ja auch wieder einen Audiokommentar geschickt, wie letztes Mal.
Ja, wobei, eine Sache wollte ich noch sagen.
Okay.
Ich habe ins OSM-Wiki, im heiligen OSM-Wiki geguckt. Da gibt es eine Seite Podcast, nur leider ist sie total leer.
Ich glaube, das ist unser,
ja, unser und drei, vier andere. Also ich fände es schön, wenn jemand was findet, genauso wie ich Hinweise, vielleicht einfach da eintragen.
Also sagen, einfach hörenswerte Audiobeiträge.
Genau, so hörenswerte Audio, die sich um OSM oder Kartografie oder so.
Es gibt auch eine Seite, auf der Presseartikel gesammelt werden, vielleicht landet da auch so Zeug.
Aber Presseartikel, ist das ein Podcast?
Ja, das sind auch Presseerzeugnisse. Ja, okay, ist die Frage, Presse, das ist ja eigentlich Druckpresse.
Ja, gute Frage. Oder ihr sagt mir eine andere Seite, wo das gesammelt wird.
Ja. Genau, für die SWR-Sendung gibt es auch ein komplettes genau. Skript.
Also ihr könnt uns gerne noch andere Stücke schicken oder Links dazu.
Gut, dann jetzt besagter Audiokommentar.
Hallo, liebe OSM-Podcaster und Zuhörer, hier ist der U-Bahn-Verleih und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel darüber schon diskutiert wurde oder wie heiß dieses Thema jetzt ist, aber ich würde es gerne mal ansprechen. Und zwar, es geht mir um Flächen, die zusammenhängen, also wo eine gemeinsame Kante quasi besteht, wo zwei Flächen die gleichen Punkte benutzen. Das sehe ich häufig bei so Landnutzungen, also dass da irgendwie ein Feld und eine Wiese direkt zusammenhängen. Und also in den Daten jetzt. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann die richtige Wiese anzuklicken, gerade wenn eine Fläche vollkommen von anderen Flächen umrahmt ist, ist es dann immer schwierig, die richtige Fläche jetzt zu finden, zu markieren. Aber das ist möglicherweise eine Editor-Sache oder wo man das im Editor verbessern könnte oder sowas. Richtig kompliziert wird es, wenn da noch Straßen mit ins Spiel kommen. Also wenn dann, ich habe zwei Flächen, die aneinander hängen und dazwischen geht eine Straße durch und dann sind alle auf die gleiche Linie quasi geklebt. Und das ist richtig doof zum Editieren. Also gerade wenn man dann irgendwie Kreuzungen auseinanderfriemelt oder solche Sachen, wird es halt richtig schwierig. Zum anderen ist es halt so, dass ich sehe, wenn es sind irgendwelche Flächen, also es ist ein Feld und eine Wiese zum Beispiel, zusammenhängt oder in den Daten zusammenhängt und jetzt kommt jemand vorbei und meint, oh guck mal, da ist eigentlich ein Graben dazwischen, fängt er natürlich auch an, entweder mühsam irgendwie diese Linien oder diese Flächen auszudröseln, um dann dazwischen diesen Graben zu malen, oder er macht sich's einfach und malt den dann halt wieder drauf und dann haben wir wieder irgendwie so ein Gemüse. Also das ist eine Sache, die mich ein bisschen stört. Zum anderen denke ich, dass es eigentlich falsch ist, weil die Wiese und das Feld halt nicht genau zusammenhängen, aneinander kleben, sondern da ist ja irgendwie noch ein Graben dazwischen oder eine Baumreihe oder sonst irgendwas. Von daher halte ich es sehr oft auch einfach für falsch, dass es so gemacht wird. Eine weitere Sache, warum ich das gerade bei Straßen für falsch halte, die Flächen bis in den Mittelpunkt der Straße zu ziehen, weil wir mappen ja den Mittelpunkt der Straße, wir mappen die Straße ja nicht als Fläche. Und wenn das alles auf einem liegt, dann würde es ja heißen, dass die Wiese zum Beispiel bis auf den Mittelpunkt der Straße geht und nicht bloß bis an den Straßenrand. Und das ist ja in der Regel nicht so. Deswegen halte ich das an den Stellen halt auch für falsch. Allerdings würde mich halt echt mal interessieren, ob es da irgendwie eine Empfehlung gibt, irgendwie eine Regelung, weil ich traue mich dann halt auch Leute, die das so machen, nicht anzuschreiben, weil es steht ja nirgends, dass das falsch ist. Und ich würde halt gern wissen, ob es vielleicht doch irgendwo steht oder wie da die allgemeine Meinung ist oder ob man da mal eine Diskussion zu anregen könnte. Oder vielleicht auch einfach mir sagen, dass ich total Blödsinn gelabert habe und man das nur noch so machen sollte. Ich will nicht ausschließen, ich weiß sogar, dass ich das auch schon mal so gemacht habe, aber einfach, weil ich mir keine Gedanken drüber gemacht habe. Gut, also, bis demnächst.
Ja, wir sollten mal einen Videopodcast haben. Ihr hättet die Gesichter von Marc und Michael vorhin mal sehen müssen. Das war aber ganz witzig, vor allem ganz am Anfang und naja.
Ja, genau, fangen wir mal an. Am Anfang sagte er, wenn Linien aufeinander kleben.
Genau, also ja, mache ich auch. Ja, also ich habe so ganz viele kleine Flächen oft vor allem. Kennst du ja vielleicht auch. Wobei ich da halt darauf achte, dass immer eine Seite offen ist. Also wenn du jetzt zwei Flächen hast und die klemmen direkt aneinander und sie teilen sich die Nodes, dass du halt dann am Rand immer noch eine Fläche hast, eine Linie hast, weil du kannst ja irgendwie in Chossen zum Beispiel nur auf die Linie klicken und nicht in die Fläche rein, soweit ich informiert bin.
Aber du kannst, was du dir greifst, kannst du beeinflussen. Also du kannst ja durchgehen.
Das ist das Nächste. Also, aber lass uns erstmal, also du kannst einmal die Linie nehmen.
Ja.
Als technische Lösung für das, du hast es wirklich so den Fall, du hast fünf Nodes auf einem Fleck oder mehrere Linien auf einem Fleck, da gibt es Möglichkeiten. Also ich kenne auch die mittlere Maustaste, also beziehungsweise das Mausrad, wenn man drauf bleibt, dann 2-3 Sekunden wartet, dann kommt so eine Liste auf. Und dann steht alle Objekte, wo du deine Maus gerade drauf hast, stehen dann so in der Liste. Und wenn du weiter drauf bleibst, dann cycelt der so durch. Also zuerst wird das erste Element der Liste markiert, dann das zweite, das dritte, das vierte, wie auch immer, viel auch immer du hast. Ist natürlich jetzt nur ein Schossen so, wie das in den anderen Editoren ist.
Keine Ahnung. Andere?
Ja. Potlatch, ja. ID. Und dann gibt's noch diesen C-Ding.
Mercator gibt's.
Genau.
Gibt's nicht mehr.
Was?
Nee, der ist so abgekündigt.
Echt?
Ja. Oh. Also der Autor hat
keine
Zeit mehr.
Okay.
Naja, okay, aber es gibt zumindest ID und Chosen und Potlatch ist ja auch noch eingebunden auf der Webseite. Das heißt, da kommst du schon mal durch. Die zweite Frage ist das falsch? Na, es gibt doch eigentlich kein Falsch bei uns, oder?
Ja, es gibt, also ich würde sagen, es ist in gewissen Konstellationen richtig auf jeden Fall. Wenn ich wirklich eine Wiese habe oder daneben habe ich eine Ackerfläche.
Weil wir Flächen, wir mappen doch keine Flächen.
Na, wenn ich Land Use
mappe. Das ist aber auch die Ausnahme, oder?
Ja, aber naja, da also ist es aber mit Sicherheit richtig aus meiner Sicht. Also klar, wenn ich einen Graben dazwischen habe, kann man sich darüber streiten.
Also wir mappen halt gewisse Sachen als Flächen und gewisse Sachen einfach als Way. Also eine Straße als Fläche zu mappen macht nicht so viel Sinn. Und auch das mit den Einzelspuren geht ja teilweise eigentlich schon fast zu weit. Aber wenn man so das eine als das andere hat, dann finde ich, also ich persönlich finde es halt auch handlicher, bevor ich jetzt wieder anfange es gibt ja auch, du kannst ja Multipolygone auch wieder aus so einzelnen Ways machen, wie es bei den Grenzen teilweise gemacht ist. Also dass du sozusagen die einzelnen Teilstücke von deiner Fläche, also hättest dann irgendwie für zwei aneinander grenzende Flächen und nochmal den Weg da in der Mitte drauf an der Grenze auch noch verläuft auch noch mit dazu, dann würdest du erstmal diesen einen Way einzeichnen und dann den Way von der anderen Fläche, so das ist dann so ein U und nochmal ein U für die andere Fläche, was halt gespiegelt ist sozusagen. Und dann würdest du wieder eine Relation bauen, die dann aus dem ersten U und der Linie eine Fläche macht und aus dem anderen. Du hörst schon, das wäre viel zu kompliziert. Also ja, stattdessen dann halt einfach die Nodes sharen sozusagen, finde ich okay. Also finde ich halt auch so handlicher. Ja, es ist halt wieder eine Frage, wie weit ist die Editoren-Backups lachieren, aber es gibt weder das eine noch das andere falsch sozusagen.
Ich sag mal, ich habe in der Vergangenheit beides gemacht. Es hat sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, als ich noch viel selber gemappt habe.
Jetzt lässt du mappen, oder wie?
Nein, aber ich habe ja angefangen zu mappen zu einer Zeit, als meine alte Heimat, wenn ich das so bezeichne, noch eine weiße Fläche war. Und da gab es extrem viel zu mappen. Und ich beschäftige mich halt jetzt inzwischen in OSM auch mit anderen Themen, wie diesen Podcast hier zu produzieren mit. Und von dem her haben sich sicher die Interessen ein bisschen verschoben, was ich in OSM mache. Aber zurück zum Thema selber mappen und so weiter. Wie gesagt, ich habe schon beides gemacht. Ich habe Flächen, die Knoten relativ dicht beieinander gehabt und hab die eben getrennt gehabt für Flächen oder daneben eine Straße liegend oder sowas. Ich habe sie aber auch schon als zwei Flächen gemacht, die sich einige Knoten teilen. Das, wie gesagt, hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Ja, ich kann hier nicht sagen, so oder wie, wo, was.
Also ich denke, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Wenn du konkret derjenige bist, der diesen Graben einzeichnen möchte, dann trennst du es halt auf. Also da muss vielleicht auch der Editor-Support wieder gestern, ich weiß nicht genau, wie das war. Ich glaube, man kann die Flächen markieren und dann sagen, Flächen trennen oder sowas und dann dupliziert er den Node. Das gar nicht. Also jedenfalls muss man sich da mal dieses Utils-2-Plugin installieren, damit es geht für JOSM. Da muss man halt dann mal ein bisschen schauen, aber man kann es ja dann einfach auftrennen. Und also man muss dann halt einfach nur sich wieder einigen, was heißt das. Also wenn wir wieder den Fall haben, in den Extremfall haben, Fläche auf Fläche, nee, Fläche an Fläche und ein Way oben drauf. Und sagen wir mal, der Way hat eine definierte Breite. Okay, du kannst eigentlich immer sagen, okay, es gibt eine Standardbreite für einen Way. Dann geht halt die Fläche so dann in der realen Welt, definieren wir es halt einfach mal so, eben nur bis wo diese Fläche anfängt.
Zum
Rand der Straße. Und da sehe ich jetzt kein Problem damit. Also solange man es noch irgendwo anfassen kann, und dann muss halt der Editor-Support besser werden. Und jemand, der auswertet, muss halt einfach wieder beides vorsehen. Ja, sorry, ist so, aber das OSM-Datenmodell auszuwerten ist halt nicht so trivial. Also da muss man sich halt dran gewöhnen und muss man sich halt mit der Community unterhalten und sich auch die Daten anschauen.
Ja, vielleicht können wir dazu aufrufen, uns da Kommentare dazu zu geben. Kann schriftlich sein, kann in Form von Feedbacks zum
Podcast. Naja, eigentlich müsste man eher das halt mal dokumentieren. Also
ja.
Er hatte ja auch angemerkt, dass er nichts davon gefunden hat. Okay, wir hatten die Wiki-Diskussion ja schon letztes Mal. Dann muss man halt einfach an den entsprechenden Stellen da auch mal beides aufführen. Und wir haben halt, also wir haben halt kein Abstimmungssystem oder sonst. Naja, wobei das Abstimmungssystem ist die Datenbank. Naja,
ja.
Ja. Aber es wird einfach, beides ist valide, finde ich. Also
ist eine Duocracy. Das, was mehr verwendet wird, gilt als das, was richtig
dann ist. Allgemein. Ja, aber auch da ist es halt, also ich würde halt nicht sagen, das ist halt dann nicht so wie bei einem Tag, die sich komplett überschneiden, sondern einfach zwei verschiedene Art und Weisen, was halt für jeweils das entsprechende dann sinnvoll ist.
Ja. Um das mal anders zu sagen, ich mag das nicht, wenn die zusammenliegen. Ich finde das irgendwie unpraktisch und mich nervt das und ich vermeide es zu machen.
Wenn du eben, wie gesagt, Flächen hast, die direkt aneinander grenzen, also du hast eine große Landfläche.
Nein, du hast es schon gemacht. Mhm. Du hast ein Datenmodell verwendet, das so macht.
Ach ja, okay. Da war ja auch das Interesse größer.
Ja.
Okay. Also wie gesagt, ihr könnt uns jederzeit Kommentare schicken, nicht nur zu diesem Thema, auch zu allen anderen Themen.
Genau, entweder über Audioboom,
genau.
Als Audiokommentar oder wie es jetzt hier wieder passiert ist, einfach als Audiofile in der E-Mail. Gut, zum letzten Themenblock. Und zwar gibt es wieder ein paar Termine. Besonders sind Termine bekannt gegeben worden.
Genau. Ja, das State of the Map 2014 ist angekündigt worden. Wird
Anfang, was ist das für eine Konferenz?
Wird Anfang November in Buenos Aires stattfinden. Die State of the Map ist die ja große weltweite in Anführungszeichen offizielle OpenStreetMap-Konferenz, die unter Schirmherrschaft, sag ich mal, der OpenStreetMap Foundation organisiert wird.
Und nur die.
Und nur die, ja. Wobei die anderen auch legale Konferenzen sind.
Aber nicht organisiert.
Aber nicht organisiert von der OpenStreetMap Foundation, ja.
Das ist eine illegale Konferenz.
Nein. Wie gesagt, Ende November in Buenos Aires diesmal, also in Südamerika.
Ja, finde ich eine ganz gelungene Wahl.
Ein Kontinent, in dem wir noch nie waren.
Genau.
Von dem her, ja, sehr zu begrüßen.
Genau, also wer nicht die Zeit hatte und die Muße da hinzufahren.
Einmal quer über den Planeten.
Sicherlich ein interessantes Reiseziel.
Ja.
Der kann aber noch woanders hinfahren dieses Jahr.
Ja, es gibt ja die SATMU, wie schon angesprochen, die ist ja in Karlsruhe. Aber da haben wir ja schon was erzählt davon. Aber auch in Karlsruhe ist unser nächster Termin.
Genau. Es wird ein Hackweekend stattfinden Mitte Februar. Und zwar am 15. und 16. Februar. Wie traditionell, sag ich mal, zwei Tage, Samstag, Sonntag, in den Räumen der Geofabrik. Eines der Themen, um jetzt gleich wieder
auf das
Thema SOTEM EU zu kommen. Eines der Themen, die dort schon von mehreren Personen angekündigt worden sind, wird sicher die Vorbereitung oder eine weitere Arbeit an der Vorbereitung der SOTEM EU sein. Aber alle oder jegliche Themen sind gern gesehen auf dem Hack Weekend. Es wird dann wieder traditionell Freitagabend so ein Meet abgeben in irgendeiner Kneipe oder sowas für die Leute, die schon am Freitagabend da sind. Ansonsten eben Samstag und Sonntag. Das Ganze ist verlinkt in Anführungszeichen oder beschrieben, muss ich genauer sagen, im Wiki. Gibt es eine entsprechende Seite dazu.
Und da kann man sich auch eintragen, wenn
da kann man sich eintragen.
Wenn man kommt und auch mit am besten auch anklären, mit welchen Themen man sich beschäftigt, dass man so ein bisschen weiß,
genau, was
es
ist.
Und es ist halt mehr so ein entwicklerbezogenes Veranstaltung.
Ja, wobei, wie gesagt, diesmal ein bisschen auch organisatorisch,
stimmt.
Wer mithelfen will, ja, wer kann das ja mal als Gelegenheit nutzen, auf so ein Hack Weekend zu kommen.
Genau.
Und wenn wir gerade bei SOTEM sind, es gibt auch dieses Mal eine SOTEM FL, die lese ich gerade.
Genau.
Also FL für Frankreich.
Für Frankreich. Sie veranstalten auch eine. Da die News ist eigentlich, ja, sie findet statt. Ich vermute wieder, die wird recht professionell. Sie hatten schon vorher, die Jahre davor, welche organisiert. Die Sprache ist, so wie ich glaube, nicht Englisch, sondern Französisch. Also man sollte vielleicht ein paar Worte Französisch können. Ja, aber ich denke, es gibt bestimmt genug Mapper, wo das vielleicht drauf zutrifft.
Hm. Ansonsten ist die SOTEM EU auch so ein bisschen Richtung Frankreich ausgerichtet, dachte ich.
Genau, es ist im Moment der Plan, soweit ich gehört habe, dass auch vielleicht einen französischen Track gibt oder so. Das war
also die Webseite
in der in der Diskussion mit Christine, dass ein paar länderspezifische Beiträge oder Vorträge gibt, von der Seite her. Hoffen wir, dass es alles so wird, wie man das angedacht hat.
Ja, es wird viel besser.
Es wird optimal werden.
Gut. Dann wären wir hier mit dem klassischen Teil sozusagen
hervorragend geplanten und abgelieferten Teil fertig.
Ja, ja.
Später noch da.
Nee, der hat sich vorhin verabschiedet.
Okay.
Der ist um 21.75 Uhr, hat er im Chat Gute Nacht gesagt.
Oh, okay.
Also wenn sich keiner meldet, schieben wir es auf die Technik.
Ah, Peter kommt wieder.
Guten Abend.
Guten
Guten Abend.
Du kommst ja auch aus Mainz, oder?
Ja, aus der Ecke zumindest. Ja. Weiter draußen, da wo mehr Feld ist, wo man besser Kopter fliegen kann.
Okay, das heißt, wir können schon mal nicht auf die Technik schieben.
Wie fandst du unsere Qualität? Du bist ja unser alter Technikbeauftragter gewesen. Also mit Andi, aber halt auch.
Ja, war doch ganz hervorragend. Also ich habe keine Probleme gehabt.
Ja, das ist Dietmar, Okilimo 2.
Ah,
ansonsten könnte ich ihn natürlich immer wieder nach seinen Standardfragen stellen. Ich habe gesehen, dass du auf der Mailingliste geschrieben hast, dass du die Dinge rund um Augsburg angeschrieben hast, die Gemeinden, wegen den aktuellen Straßensitzen.
Ja, habe ich gemacht. Okay, aber die Straßenlisten sind nur vereinzelte angeschrieben. Spannender ist, dass Dresden jetzt auch bei der Hausnummernauswertung dabei ist.
Wo haben die ihre Daten, Hausnummerdaten herbekommen? Auch von der Stadt, oder?
Ja, von dem städtischen Geodatenamt.
Ah ja, cool. Als was hast du es angekommen? Als CSV? Oder wie läuft dann sowas immer?
Ja, wir haben im Prinzip CSV bekommen und hatten noch kurz vorher da eine Nachfrage gestellt, dass wir auch wieder stadtteilbezogen das Ganze bekommen, weil in Dresden ein paar Straßen doppelt existieren. Und dann braucht man halt wieder möglichst stadtteilbezogene Zuordnung von den Straßen, damit wir halt einfach die trennen können in den Unterauswertungen.
Ja, klar.
Mit Koordinaten oder nur als Hausnummernliste?
Ohne.
Ohne. Also wie München, also quasi.
Mit bisher nur Köln als Großstadt und Kaufbeuren, das ist südlich von Augsburg, 30 Kilometer südlich, die haben auch mal Koordinaten geschickt, aber sonst schickt keiner Koordinaten.
Schade.
Naja, wäre ein bisschen zu einfach, oder?
Naja, gut, wenn wir es angucken mit Nordrhein-Westfalen oder sowas, wo wir die Pläne zum Abzeichnen verwenden dürfen, oder wo war das?
Wo dann dieses
andere System ist. Ja, gibt es in Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben ja auch andere Bundesländer, wo wir von Plänen zum Beispiel auch die Straßennamen abschreiben könnten. Wir machen es aber nicht. Genauso. In NRW gab es auch schon Warnungen, einfach da nicht die Hausnummern blind abzuschreiben, weil wir dann ja quasi nur eine Kopie herstellen und auch Fehler eventuell mitnehmen.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich mache das auch so ein bisschen jetzt in NRW und rein technisch, also nur zum Probieren. Und gerade die Hausnummern, die stimmen nicht immer.
Ja.
Also du musst, selbst wenn du es einträgst, musst du es irgendwie doch noch kontrollieren. Ich glaube, das hatten wir auch schon in einem der letzten Podcasts thematisiert, oder? Also ich dachte immer, die machen, das Haus steht nicht oder so, aber wirklich die Hausnummern sind auch teilweise einfach falsch.
Okay. Also so oft
bei Und zwar sogar oder? Offensichtlich teilweise, ja. Wo du denkst, hat auch noch nie einer drauf geguckt oder wie? Das ist doch offensichtlich falsch. Ja? Aber
konkret, hast du ein Beispiel?
Ja, also ich habe schon ein paar gefunden, ja. Du meinst, das sind echte Easter Eggs oder? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt absichtlich, glaube ich, ja nicht.
Also ich habe hier in Augsburg immer ein Paradebeispiel. Wir haben quasi zwei Reihenhäuser und die sind quasi baugleich oder bauähnlich. Von einem wurden die gebaut und das erste hat 5 Eingänge und das zweite hat laut Hausnummernliste auch 5. Aber da gibt es definitiv nur 2 Eingänge. Und da scheinen die einfach im Laufe der Bauplanung halt von 5 auf 2 Eingängen reduziert zu haben. Und das ist einfach von der städtischen Liste her zweimal die 5 Nummern. Und das ist definitiv einfach als Neubau mal umkonzipiert worden.
Ja, genau. Also du musst das schon checken.
Ja. Ich war neulich in Bergheim, auch so Augsburger Gegend, und wollte auch Hausnummer mappen, aber denkste, hattet ihr alle schon erledigt.
Das ist. Wir lassen immer so 3 bis 5 übrig.
Ja, das ist unglaublich. Ja, vor allem hast du immer so. Also die Doppelhaus-Dinger sind ja auch total. Also ich hatte also einen Fall, Haus Nummer 3. Naja, es war überall so 3. Nee. Na, erstmal ein Ortsteil und es gibt sowas wie 5,5 und 5. Aber dann gibt es auch in derselben Straße 5a und B. Stellt sich raus, wenn die Häuser also von West nach Osten gehen, also
kann das wieder verdreht sein, dann verwenden sie A und B. Wenn sie von Nord nach Süden gehen, dann nimmst du diese Halbdinger. Und ganz witzig war dann noch ein Doppelhaus.
Nee, das ist nicht. Nee.
Wie ist es dann?
Also normal ist es nicht so. Das, in Ausnahmen gibt's mal, es gibt auch Ausnahmen, aber der Normalfall ist, dass auf der Straße die vollen Nummern sind und wenn bei ursprünglich einem Flurgrundstück dann ein zweites Haus gebaut wird, kommt ein Halb und dann kommt ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel. Und die A und B sind quasi zweite, dritte Reihe.
So ähnliche Spezialgeschichten gibt es auch in anderen Städten, wo das teilweise relativ berühmt ist, zum Beispiel in Mainz. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Da sind die Straßenschilder zum Beispiel in der Flussrichtung des Rhein angepasst. Und alle Straßen, die mit dem Rhein verlaufen, haben blaue Straßenschilder und die, die gegen den Rhein, also so senkrecht zum Rhein verlaufen, haben rote Straßenschilder, sodass man überall in der ganzen Stadt immer genau weiß, wie der Rhein fließt. Nicht, dass das irgendeine Bedeutung für OSM hätte.
Ist das denn getaggt?
Das kann das ja automatisch machen.
Genau, das kannst du ja aus den Geodaten ermitteln.
Ja. Ja, du musst wissen, ob du auf der Straße durch den Rhein weggeschwemmt wirst oder vom Rhein flüchten kannst.
Auch noch ganz witzig, Doppelhaushälften sind, das war immer so in diese eine Straße, immer ja 5,5 oder 5 und 5,5. Und einmal gab es das Haus, ein Haus. Das eine war irgendwie die Hausnummer 3, ein Drittel. Und dasselbe Doppelhaus, aber die andere Hälfte davon hat dann die 5er. So, irgendwie so totale Ausreise. Das ist, wahrscheinlich waren die Grundstücksgrenzen da anders, früher anders oder sonst irgendwas.
Mhm. Wobei diese 1,5 gibt es bei uns, habe ich fast nie gesehen. Also wir haben immer nur A, B und C und so.
Mhm. Das ist aber eine bayerische Geschichte,
der kommt öfter vor. Ah, okay.
Ja, für mich jetzt besser.
Jetzt war es besser.
Ja, das war JFF, glaube ich.
Genau.
Wo kommst du, welche Region kommst du?
Ich bin aus der Nähe von Trier.
Und was habt ihr so für lokale Probleme?
Eigentlich, dass es nichts mehr zu mappen gibt.
Ach, es gibt immer noch was man mappen kann.
Das hatte ich
nicht. Ja klar, aber ist halt schon ziemlich alles das, was man mappen sollte, auch gemappt. Wenn ich jetzt anfange, Steine zu mappen oder so, dann ist auch ein bisschen übertrieben.
Also, ihr habt alle Buildings, ihr habt alle Hausnummern und ihr habt alle abhängige Relationen.
Und alle Spurrelationen.
Das ist natürlich eine gute Frage.
Weil gerade die Abwege-Relation.
Von den Buildings her sind wir in Trier und in der näheren Umgebung eigentlich gut alles erfasst.
Das wollen wir mal gleich checken hier, Trier.
Jetzt wird's gemein.
Ja, derweil versuchen gerade Jörg und Dietmar
ihr
Zeug noch zu auszumachen, wer es jetzt was sagt.
Ja, eigentlich sollte der Johannes was sagen, der JP,
ja.
Aber der kriegt das mit dem Mikrofon nicht hin. Es ist halt so, dass der Johannes auch stark in der Nähe her war, wegen der Straßen- und der Hausnummernliste, also sprich im Programmbereich, und hat jetzt seit Ende Dezember mal komplett die beiden Programme mal mit mir analysiert und stellt es komplett technisch auf neue Beine.
Oho, das hört man ja gerne.
Das ist auch alles schon Open Source oder nicht? Oder ich habe das nicht ganz verstanden.
Meine jetzige Version, die ist quasi in einem geschützten GitHub-Bereich. Und Johannes' Version ist dann Open Source, heißt es ja. Und ist momentan schon in einem Public Git drin bei GitHub. Ist aber noch jetzt nicht funktionsfähiger Code in dem Sinne. Aber wird komplett direkt in einem Public veröffentlicht, ja.
Das heißt, ihr schreibt, oder Johannes schreibt das jetzt Stück für Stück sozusagen neu um und irgendwann wird man dann umschalten auf den neuen Code.
Ja, das wird aber noch ein bisschen dauern. Meins läuft ja auf der normalen Datenbank Richtung Mapnik Datenbankstruktur und er hat es mit dem, er heißt dann nochmal Olbricht.
Roland?
Ja.
mit dem Roland, genau, hat er länger was rumgemacht und macht quasi dann Overpass-Abfragen-Komplexe und bekommt quasi davon live die Daten auch ohne Datenbank oder halt zumindest mal ohne, dass die Datenbank aktuell über TIFF gehalten wird, speziell für die Auswertungen dann das Ganze machen und soll dann noch eine Ecke schneller werden als heute. Also noch, wird auf jeden Fall schneller.
Aber das heißt denn ja auch, wenn du keine Datenbank als Backend brauchst, dass jeder dich das Ding selbst aufsetzen könnte, ne?
Ne, das kannst du jetzt auch schon, der Aufwand sinkt halt nur.
Ja, genau, ja, ja. Natürlich, ja.
Und im Zweifelfall, wenn du Bank zu haben, ist schon.
Und wenn du halt, im Zweifelfall kannst du ja einfach eine lokale Overpass-API aufsetzen. So, das geht ja, ja auch.
Natürlich geht das, aber das nicht aufsetzen und nur eine Query zu nutzen, ist natürlich einfacher.
Spart klar,
schon mal den Teil.
Du bist flexibler, ja.
Ja.
Ja, es soll halt einfach spezieller sein. Es ist besser angepasst schon von vornherein. Das heißt, es ist halt jetzt kein allgemeiner Overhead. Ich habe halt natürlich die Datenbank immer aktuell zu halten über Dach plus Luxemburg-Bereich, was auch halt einfach ein paar Stunden am Tag dauert. Mhm. Und das fällt natürlich weg. Und es scheint auch ausreichend schnell die Anfrage zu sein.
Mhm. Ausreichend schnell, 91 Minuten. Auch interessant, ja.
Ja, aber das sind ja dann, ja, er fragt ja quasi ab 7500 Gemeinde, von 7500 Gemeinden alle Straßen ab. Also das sind, glaube ich, 850.000 Straßen, die da zurückkommen. Wow. Also das ist einfach auch eine gewisse Datenmenge.
Ja, und ja, in Pack steht hier was von 2,5 Gigabyte, gepackt dann nur 330 Megabyte.
Das ist quasi jetzt der Overpass API Power User, oder?
Das würde ich gar nicht.
Also laut Roland soll das alles kein Problem sein. Ich habe da ein bisschen Zweifel, aber mir ist es egal. Ja. Ich will gucken, ich weiß nicht, ich habe jetzt mit ihm in den letzten zwei Wochen nicht mehr drüber geredet im Detail, ob er das dann zum Schluss doch nochmal in eine Datenbank reintut. Ich glaube ja. Und ich würde schon gucken, dass ich auch, weil ich noch andere Anwendungen halt im Ziel habe, werde ich weiterhin meine Datenbank haben. Ob jetzt die Struktur wie heute oder eine andere, weiß ich nicht. Und würde halt dann gucken, dass ich dann auf jeden Fall, dass ich vielleicht trotzdem eine Verbindung herstelle zu der so einer USM-to-PGSQL-Datenbank, dass man also vielleicht hin herschalten kann zwischen beiden. Wer sowieso was hat, könnte halt dann das so nutzen und der andere nimmt es halt speziell in einer abgespeckten Version, dass es halt optimal ist zur Auswertung von den zwei Sachen.
Ich lese gerade ein bisschen die Peaks-Statistiken von Johannes da durch. Der hat doch ganz witziges Zeug dabei. Radwege,
das verlinken wir natürlich, die
durch X-Gemeinden gehen und ewig dauern dann.
Johannes geht halt auch direkt auf die schwierigsten Punkte ein, die ich halt noch habe und noch nicht gelöst habe bei mir. Es gibt halt quasi Gemeinden, wo 4, 5 namensgleiche Straßen vorkommen, speziell wenn das die Gemeinden zusammengelegt wurden. Und das ist bei mir momentan noch nicht gelöst. Und auf so Sachen geht er halt hin, genauso wie, dass eine Straße mal gesplittet ist über 100 Meter, ist die getrennt und dann geht sie wieder weiter als eine Straße. So Geschichten werden von Anfang an von ihm auch integriert.
Johannes merkt auch noch gerade im Ding ja auch im Chat an, dass es dabei auch das Ziel eine lokale Overpass-API-Instanz ist, die aber nur gefiltert Daten enthält und dann eben nicht, also nicht den kompletten Datensatz, sondern eben nur das, was man braucht und mit Minidiffs aktuell gehalten wird und dann eben nicht mehr diese 90 Minuten braucht. Gut, dann in Trier waren wir ja soweit fertig.
Ja, ich habe nur gesehen, ein paar Hausnummern.
Hausnummern fehlen noch?
Ja, ja.
Und also Ione meinte noch ein paar Häuser fehlen auch noch.
Ja, aber vor allem Hausnummer ein paar, ja.
Das stimmt, da müssen wir.
Mein Standardspruch ist einfach immer mal versuchen, Hausnummernlisten zu bekommen. Also ich habe eigentlich bisher öfters gehört, das hat dann relativ innerhalb von wenigen Tagen funktioniert. Das mit Dresden hat auch innerhalb von 4, 5 Tagen funktioniert. Man muss halt nur von Anfang an bei der Anfrage halt dazu schreiben, dass man halt nicht unbedingt die Koordinaten braucht, sondern dass die reinen Listen ausreichen. Und dann, denke ich mal, sind die Städte auch offen. Speziell die Städte, die auch städtische Vermissungsämter haben, die sind einfach frei von den Landesverordnungen, wo halt die Landesvermissungsämter einfach schwerer eingepresst sind und nicht so einfach Daten rausgeben können. Aber die städtischen können eigentlich eher frei die Daten rausgeben.
Ja, wobei genau, ich habe genau die umgekehrte Erfahrung gemacht. Gerade die Städte, die eigene GIS-Abteilung haben, die tun sich schwer. Und in NRW ist es so, das wird immer gebündelt in Köln. Und dann schieben die sich den Ball immer so hin, denn so, wir sind gar nicht mehr zuständig, fragen sie in Köln nach. Und die kennen nur eine Liste und das ist die mit Geokoordinate. Und die wird dann pro 1000 Adressen berechnet. Und zu sagen, hier, mach mir doch eine Liste, schmeiß die Spalten Latlon raus.
Das heißt, das Problem, wenn du die Zentralisierung hast, dann, ja, dann bist du halt schon wieder mit Richtung langsam zum Messungsamt. So.
Genau. Und dann
noch eine weitere Anmerkung von Johannes. Das 90 Minuten war nur der Downloadzeit. Also das, die reine Datenbankabfrage war irgendwie 2 Minuten 40 Sekunden. Ah. Also.
Oh.
Ja. Ach, und Ioni habe ich noch ganz übersehen.
Ich stehe nicht ganz oben. Da.
Ja. Ich habe leider vergessen, ich kenne deinen Nick auf jeden Fall, ich habe leider vergessen, woher du kommst.
Ich komme aus Köln.
Ah, aus Köln. Ah, okay. Wie sieht es bei euch mit den Hausnummern aus?
Der Import kommt schleppend voran. Wir haben ja von der Stadt Köln die Hausnummerliste bekommen. Ja.
Mit Koordinaten.
Mit Koordinaten.
Und das liegt gerade an Leuten, die das machen, oder? Ihr wolltet das so auf mehrere Schultern verteilen, nicht?
Wir hatten ja gesagt, dass wir nicht nur die Hausnummern einfach reinhauen wollen in die Datenbank, sondern überprüfen, ob sie stimmen und die Häuserzeichen an der Stelle.
Okay.
Also eigentlich könntet ihr mal Hilfe auch brauchen aus anderen, also aus Trier, der ja gesagt hat, er ist fertig. Nee.
Was meinst du, prüfen, heißt es tatsächlich hingehen und dann schauen, ob die Hausnummern stimmt oder wie ist das gedacht?
Nee, es geht eher darum, offensichtliche Fehler zu erkennen und zu schauen, ob die Daten mit dem Geoatlas übereinstimmen oder ob es da irgendwie Diskrepanzen gibt. Und da, wo man sieht, dass die Kölner Daten falsch sind, das Ganze auch reinzuschreiben.
Also einfach eine Sichtprüfung sozusagen. Dann am Rechner.
Genau.
Ja, aber das wäre Sessel-Mapping. Also ja. Das könnte man ja aus Trier schon machen.
Ja, da gibt es auch dieser Tasking-Manager von Simon Pohl auch benutzt. Job 63.
Dann machen wir jetzt mal Werbung hier.
Und da gibt es eine schöne Karte, wo man sieht, was rot und grün ist und was schon angefangen wurde sozusagen.
Es ist auch anscheinend gar nicht bekannt, dass der ganz normal genommen werden kann von jedermann. Wir hatten jetzt die Woche wieder im Forum oder im Talk.de wieder Talk.de. Eine Nachfrage. Ja, und da kann man generell nochmal darauf hinweisen, dass der einfach von jedermann genutzt werden kann. Muss man einmal an den Simon schreiben, dass man Admin-Rechte braucht, sprich einen Job machen möchte, aber der ist eigentlich frei verwendbar für alle Leute, die in ihrer Gegend mal koordiniert was machen wollen.
Ja, vielleicht ein gutes Thema fürs nächste Mal.
Ja, wir wollten Simon ihn irgendwann nochmal einladen,
als genau. Gast,
so wie Frederik auch mal. Ja.
Guter Hinweis.
Schreiben wir uns auf, ja.
Das heißt also für die Leute, die jetzt keinen Screenshot gerade vor sich haben von dem Tool, man hat halt so eine Karte, in der die Grenze von Köln in dem Fall jetzt angezeichnet ist. Und das ist halt in einzelne Felder zerlegt. So Rechtecke, na eigentlich sogar Quadrate. Und dann gibt es halt viel Grau. Das ist das, was man sich halt mal anschauen muss. Dann gibt es Rot, das ist sozusagen, wo das schon gemacht wurde. Und dann Grün ist dann, wo es dann validiert wurde, also überprüft. Und dann gibt es noch so ein Zwischending, weiß, wo gerade schon jemand den Task bekommen hat und sich darum kümmert. Und das Schöne ist, glaube ich, auch, dass man einzelne von diesen Quadraten wieder splitten kann, wenn zu viel los ist da drin.
Dann würde ich sagen, wieder unterhaltsame 2-3 Stunden. Diesmal aus München.
In neuer Besetzung.
Ja, sagt uns einfach, wie zufrieden, wie es ihr fandet und so. Und was ihr für Vorschläge habt. Und ja, dann einen schönen Abend. Von Andi,
von Michael
und von Marc.
Ciao.
Ciao.